Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und heute eine ganz besondere Ausgabe. Nach dem großen Preis von Spanien, dem Europaauftakt der Formel 1, haben wir einen besonderen Gast. Deswegen in der ersten halben Stunde, so halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem, wie viel lange wir da machen, bin ich hier mit dem Chefredakteur des Motorsport Network Germany, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Und dem TV-Experten des Schweizer Rundfunks, Marc Sura. Hallo Marc.
Hallo Kevin.
Marc, erstmal, bevor wir auf das Sportliche kommen, mal eine Frage an dich. Wie unterscheidet sich die Arbeit beim Schweizer Rundfunk von der bei Sky? Das habe ich mich jetzt schon länger gefragt eigentlich, weil man sagt immer so, bei Sky, da ist der Zuschauer, der bei uns sogenannte Hardcore-Fan, ja, der möchte alles wissen rund um die Autos. Musst du dich eigentlich anpassen an dem, was du so erzählen kannst, damit der Zuschauer des Schweizer Rundfunks, der vielleicht gar nicht mal so sehr der Hardcore-Fan ist der Formel 1, das auch versteht?
Nein, die Schweizer Formel-1-Fans, das sind ja alles alteingesessen, also die gibt es ja schon ewig. Das ist so ein, wie soll ich sagen, ein festes Publikum. Und deswegen ist es relativ einfach. Die haben ein großes und breites Wissen, also ich muss mich da nicht einschränken.
Sehr gut. Und dann die erste provokante Frage zum großen Preis von Spanien. Kann Ferrari die WM bereits abhaken und sich auf das Auto 2020 konzentrieren?
Ja, also wir haben ja da schon öfters Änderungen im Laufe der Saison gesehen. Plötzlich finden sie vielleicht den Stein des Weisen und oder der Mercedes funktioniert plötzlich nicht mehr so gut, wie er jetzt funktioniert. Also ich würde es nicht hundertprozentig abschreiben, weil wir haben ja doch noch sehr, sehr viele Rennen und da kann sich noch eine Verschiebung ergeben. Aber natürlich aufzuholen, das wird jetzt schon schwierig.
Christian?
Ja, kann ich mich nur anschließen, weil die Punkte halt echt schon ein Thema sind. Also das Glück, das die anderen haben, die jetzt unmittelbar um die WM kämpfen, ich habe mir gerade die WM-Tabelle mal aufgerufen, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Leclerc, dass die auch konstant gepunktet haben zumindest. Also da hatte noch keiner einen gefürchteten Nuller irgendwie dabei. Von daher ist es mit Abstand noch überschaubar, aber bei Verstappen sind es jetzt 46 Punkte, bei Sebastian Vettel 48. Das sind schon zwei komplette Siege. Also das ist ein bisschen Holz, was da ist. Vor allem Mercedes macht auf mich nicht den Eindruck, als würden die demnächst Gefahr laufen, dramatisch einzuknicken oder wahnsinnig viele Dummheiten anstellen. Also es wird schon nicht leicht, diese WM noch zu drehen. Aber ich bin beim Marc, unmöglich ist das nicht, weil es ist erst ein Viertel der Saison vorbei. Und letztes Jahr haben wir zum Beispiel gesehen, als Mercedes plötzlich diese Felgen rausgenommen hat, die damals gelocht war für die Reifenkühlung, hat das Kräfteverhältnis doch relativ dramatisch gedreht. Wenn sowas oder sowas Ähnliches auch dieses Jahr passiert, dann kann es natürlich auch schnell gehen, dass so ein Trend sich relativ schnell umkehrt.
Marc, von super vielen Hörern in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe und unserer Telegram-Gruppe kam die Frage, was ist bei Ferrari zwischen den Testfahrten, dem Saisonstart und dem Rennen jetzt passiert? Wir erinnern uns, wir haben darüber gesprochen, Christian, du und ich, nach den Testfahrten Ferrari in Hochform, Mercedes fährt hinterher. Und wo hat Ferrari denn jetzt verloren? Was ist da schiefgelaufen, weswegen das jetzt einfach nicht funktionieren will?
Mir scheint, dass sie eigentlich keine Fortschritte machen. Das ist das Problem. Während alle anderen aufrüsten und offensichtliche Schritte nach vorne machen, speziell jetzt zum Beispiel ersichtlich bei Red Bull, dass sie einen Fortschritt, die waren ja bei den Tests noch nicht da, wo sie jetzt sind, und Mercedes sowieso. Mercedes hat die größten Fortschritte gemacht und Ferrari bleibt irgendwo stehen. Und ich glaube, da liegt das Problem, dass ihr Auto offensichtlich nicht weiterzuentwickeln ist.
Also ist das Auto falsch konzeptioniert, deiner Meinung nach?
Ja, das, was wir, inzwischen bin ich eigentlich davon überzeugt, das, was man vorher als genial angeschaut hat mit diesem Flügel, der außen abfällt, die Luft um das Auto herumführt, das hat offensichtlich perfekt funktioniert, genau in diesen Kurven von Barcelona im Winter, wo es kalt war. Und jetzt, wenn man mehr Anpressdruck braucht, kriegt man den nicht hin. Oder man muss einen größeren Flügel probieren, so wie sie das in China gemacht haben. Dann ist auch der Vorteil für die Höchstgeschwindigkeit weg. Das heißt, sie stehen an mit dieser Aerodynamik, so scheint mir das.
Christian, das ist doch völlig verrückt eigentlich, ne? Also Ferrari wollte diesen unglaublichen Schritt nach vorne machen. Alle dachten, sie haben es gemacht. Und ja, Mercedes fährt den einen und andere Mal um die Ohren. Und sie stehen sich ja auch selber nach wie vor immer wieder im Weg.
Ja, das war jetzt gerade in Barcelona echt wieder auffällig, finde ich, dass da, ich weiß nicht, ob das dran liegt, dass da vielleicht schon so ein bisschen Verunsicherung auch ist, aber dann dieses ewige Hin und Her zwischen den beiden Fahrern, wo man das Gefühl hat, sie wissen eigentlich nicht so recht, wem sie jetzt den Vorzug geben sollen, weil eigentlich war ja klar, sie stellen sich hinter Vettel, also das war die Ansage vor Saisonbeginn. Und dann habe ich das Gefühl, da würde mich auch die Meinung von Marc interessieren, dass sie vielleicht nicht damit gerechnet haben, dass der Leclerc von Anfang an so mit Vettel mitfahren kann, weil ich glaube gestern, als zuerst Leclerc dahinter war und man ihn vorbeigewunken hat, oder Sebastian hat das ja eigentlich selbst vorgeschlagen, was auch für ihn spricht in der Situation, wo sein Reifen vom Start her ein bisschen angeschlagen war, aber dann später war es ja genau umgekehrt, dass das Vettel dahinter war mit den eigentlich schnelleren Reifen und da hat Ferrari für meinen Geschmack ein bisschen zu lang gewartet, ihm vorbeizuwinken. Und ich glaube, dass das auch daher ruht, dass man nicht weiß, wer ist jetzt der Fahrer, der um die WM fahren kann und frei fahren lassen wollen sie aber auch nicht. Und dann entsteht sowas. Oder Marc, wie schätzt du das ein?
Ja, also da sind sie schon ein bisschen schwach. Ich denke einfach von der Führung her, ich denke einfach, dass sie Angst haben, dass sie wieder Prügel kriegen von der Presse. Das ist ja in Italien so, dass was immer man entscheidet, wird ja dann breit getreten, bis zum geht nicht mehr. Dass man halt da zweimal überlegt, bevor man eine Entscheidung trifft. Aber grundsätzlich ja, sind sie da eigentlich, wenn sie schon angekündigt haben, hinter Vettel zu stehen, müssen sie es auch durchziehen. Und ich bin auch der Meinung, mit dem Ausritt von Leclerc in der Qualifikation in Baku wurden sie eigentlich bestätigt, dass er einfach noch zu jung ist, um die WM zu fahren und dass man unbedingt auf Vettel setzen muss. Hätte er Baku gewonnen, was ja drin gewesen wäre, dann wäre natürlich jetzt eine andere Situation. Aber so, wenn man sieht, er macht Fehler, hat auch im Training wieder kleine Fehler gemacht, in der Qualifikation vielmehr. Also sie müssen sich eigentlich nicht jetzt winden, sondern sie können ganz klar sagen, wir setzen auf Vettel aus Ende.
Also du würdest, und du hast ja auch ein bisschen Erfahrung auf der anderen Seite der Boxenmauer, das wissen vielleicht gar nicht alle, du warst der Rennleiter bei BMW, du würdest jetzt sagen, so, wir brauchen hier eine gerade Linie, lass uns Vettel, das ist unser Mann für die WM.
Ja, ich würde das so machen und sie haben es ja auch gemacht, aber ein bisschen halbherzig. Und es ist ja immer so wie jetzt wieder, als er da festhing hinter dem Leclerc, der Vettel mit dem besseren Reifen, dass man ja, wenn man zu lange wartet, macht er ja seine Reifen kaputt, bis er dann endlich vorbeifahren darf. Also das ist natürlich falsch, das war schon in China falsch. Wenn schon vorbeilassen, dann bitte sofort.
Da muss ich jetzt mal eine kleine provokante Frage reinschmeißen. In der vergangenen Saison haben wir auch öfter hier zusammen bei Starting Grid gesprochen. Da haben wir über den Führungsstil oder fehlenden Führungsstil von Maurizio Arrivabene diskutiert. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, Mattia Binotto macht doch auch nicht die beste Figur. Der ist aber kein Frischling. Da kann man jetzt nicht sagen, der kommt aus der PR-Abteilung von Philip Morris und weiß eigentlich nur, wie man Zigaretten bewirbt, aber kein Formel-1-Team führt. Der ist schon da gewesen in diesem ganzen Zirkus. Und auch jetzt scheint sich schon wieder eine Führungskrise anzudeuten. Oder ist das noch zu früh?
Ich denke, das ist zu früh. Ich denke eher, dass Binotto ein bisschen überlastet ist mit seinen beiden Jobs, weil eigentlich müsste jemand haben, sagen wir, einen sportlichen Direktor, der ihm das abnimmt. Hm. Weil wenn alle Entscheidungen immer zu ihm zurückkommen, dann in seiner Position würde ich mir auch überlegen, was sollen wir machen? Sollen wir überhaupt eine Teamordnung machen, wenn wir auf Platz 4 und 5 liegen? Das ist ja wirklich, da würde ich mich auch schwer tun.
Ja, okay. Also einen sportlichen Direktor bei Ferrari installieren wäre vielleicht tatsächlich eine Lösung, um die Probleme da zu lösen. Aber strategisch ist es ja auch da wieder ein bisschen schwierig dieses Jahr. Wie gesagt, diese einzelnen Fehler bei Ferrari sorgen natürlich dafür, dass, und dann rutschen wir so ein bisschen zu Mercedes rein, Marc, dass immer offensichtlicher wird, dass Mercedes einfach ein perfektes Team ist, das in allen Belangen einfach gut funktioniert, oder? Oder haben die einfach nur Glück, dass die anderen so schlecht sind?
Ja, da haben sie sicher Glück, also dass Ferrari so schlecht ist, also dass sie nicht weiterentwickeln können. Aber die haben ja schlecht angefangen und das spricht natürlich schon für Mercedes, dass sie sich da wieder rausgearbeitet haben. Es gab Diskussionen bei den Testfahrten, ob sie nicht das Auto auch umbauen müssen auf die Aerodynamik, ähnlich wie das Ferrari hat. Also die Diskussionen sind offensichtlich entstanden, habe ich jetzt intern gehört, dass man gesagt hat, wir haben vielleicht das falsche Konzept. Aber sie haben weitergearbeitet und haben offensichtlich ihr Konzept zum Arbeiten gebracht, während Ferrari jetzt ansteht. Also im ersten Moment waren die auch nicht sicher, ob sie da auf dem richtigen Weg sind. Und man hatte das Gefühl, was Ferrari gemacht hat und auch der Alfa Romeo ging ja so super mit dem ähnlichen Konzept, dass das der Weg ist, den man einschlagen muss jetzt mit den neuen Regeln.
Christian, wir wissen ja, dass du und Toto, ihr seid richtig gute Freunde. Und immer wenn er dir was sagt, dann ist das natürlich so. Ne? So wie wir alle gesagt haben, ja, Ferrari ist ein bisschen weiter vorne. Wir müssen da erstmal rankommen. Ich glaube mittlerweile, das ist meine Meinung von außen, die haben uns alle verarscht. Ja? Die wussten ganz genau, was in diesem Auto steckt. Die mussten gar nicht viel machen. Und ich würde immer noch behaupten, dass Mercedes immer noch nicht bei 100% fährt. Und wenn sie wollen, können sie nochmal drauflegen. Also meiner Meinung nach, Mercedes könnte jeder in dem Team ein wunderbarer Pokerspieler sein. Das beste Pokerface der Formel 1, ganz klar bei denen. Oder, Christian?
Also erstmal würde Toto Wolff mit Sicherheit nicht unterschreiben, dass wir sehr gute Freunde sind, leider. das vielleicht vorweg. Zum anderen, ich gehöre zu denen, die dem Toto und auch seinen Kollegen das durchaus abnehmen, wenn sie sagen, sie zweifeln immer, sie haben immer das Gefühl, dass was nicht in Ordnung ist, dass noch was besser werden kann. Und ich glaube, das ist deren Erfolgsgeheimnis, weil die sich einfach auch nach so 5 Doppelsiegen wie jetzt hinsetzen und schauen, was ist nicht ideal gelaufen, auch nach einem Rennen wie Barcelona. Ich glaube, das ist eine Stärke, die dieses Mercedes-Team tatsächlich auszeichnet. Interessant fand ich habe ein Interview geführt und das wird man demnächst auch bei uns lesen können. Am Ende waren es irgendwas, ich glaube 22 Seiten, also es ist ein relativer Schmöker geworden, mit Fritz Enzinger, dem Motorsportchef, oder er war Motorsportchef bei Porsche oder ist es auch gerade in einer Doppelrolle mit dem mit der Konzernleitung beim Motorsport, Konzernleitung Motorsport bei Volkswagen. Und ich habe mit ihm natürlich auch ein bisschen über Mercedes und die Formel 1 gesprochen. Und der Fritz Enzinger war ja mit Porsche in Le Mans in einer ähnlichen Situation. Die haben das ja auch 3 Jahre lang hintereinander gewonnen und er hat gesagt, das Schöne ist, wenn du dich in so einer Position befindest, du kannst im Hintergrund, während die anderen aufholen, eigentlich schon die nächste Lösung und die nächste Antwort weiterentwickeln und bist noch nicht mal gezwungen, dass du dir ans Auto schraubst unter irgendeinem Risiko, sondern kannst dir leisten, dass du es erst dann dran tust, wenn du wirklich sicher bist, dass das standfest ist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass da Mercedes jetzt eigentlich schon seit 5 Jahren von diesem Vorsprung zehrt ein bisschen, den sie seit dieser Einführung dieses Motorenformats hatten, weil damals hatten sie einen riesen Vorsprung, weil sie sehr früh mit sehr viel Geld darauf angesprungen sind, dieses Auto und diesen Motor zu entwickeln. Die anderen haben immer wieder nachgezogen, aber Mercedes hat halt immer was in der Hinterhand gehabt. Also das klingt für mich plausibel, habe ich so noch nie gesehen. Aber eins möchte ich noch sagen zur WM-Situation, weil man muss ja, wenn man sich die Fahrertabelle anschaut, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas wechseln sich ja ab. Das heißt, die helfen ja den Konkurrenten sogar noch ein bisschen, dass der Vorsprung nicht zu groß wird, indem das beide gewinnen und nicht nur einer. Die Frage, die ich mir stelle, ist, hält der Bottas das durch? Das wäre auch die Frage an dich, Marc. Glaubst du, dass dieser neue Bottas mit Bart, dass der das schafft, das durchzuhalten das ganze Jahr?
Mit Bart, okay. Also der Bart wird den großen Unterschied nicht machen. Ich glaube im Moment, dass ich hatte den Eindruck jetzt in Barcelona extrem in den Trainings, dass das Auto dem Bottas besser liegt als dem Lewis Hamilton. Das hat es ja auch schon gegeben in der Zeit, als er mit dem Nico Rosberg fuhr. Auch da gab es mal Zeiten, wo der Lewis ein bisschen gehadert hat mit dem Handling des Autos, das ihm nicht so in der Hand lag, und hat es dann aber wieder umdrehen können. Und ich glaube, dass das auch in diesem Jahr passieren wird, und dann sieht Bottas kein Land mehr.
Siehst du überhaupt einen neuen Bottas? Wird der immer so schön tituliert?
Ja, er hält dagegen. Ich glaube, das ist schon etwas, was auffällt. Das ist so ein bisschen Rosberg-Stil, der ja auch dann plötzlich nicht einfach nachgegeben hat, wenn der andere neben ihm war. Gefällt mir an ihm. Und zeugt schon davon, dass er jetzt einfach es wissen will. Und er weiß ja auch, da sitzt einer in den Boxen und wartet darauf, dass er eben Fehler macht und dass er eben nicht die Leistung bringt, der Ocon. Und wenn er jetzt muss, er hat den Druck, er weiß, ich kann den Platz nur behalten, wenn ich mit dem Luis fighte.
Jetzt muss ich zu Bottas, sorry Kevin,
ja, bitte.
Eine andere Frage stellen. Jetzt hat zum zweiten Mal hintereinander hat der Start eigentlich das Rennen entschieden zwischen den beiden. Und auch in Shanghai schon war das ja eigentlich so. In Shanghai hat Bottas gesagt, die Ziellinie war es sozusagen, weil er da Wheelspin hatte drauf. Gestern hat er gesagt, es war die Kupplung, hat aber auch wieder die Ziellinie ins Spiel gebracht. Kann das sein, Marc, dass der Bottas immer als einziger Pole, der von der Pole losfährt, Wheelspin hat auf der Ziellinie? Oder ist das so ein bisschen vorgeschoben vielleicht?
Er sucht natürlich nach Gründen, ja. Ich meine, andersrum hat er ja in Melbourne den Lewis überholt. Ja. Also ich finde einfach, das ist, natürlich gibt es immer einen Grund. Aber ob das jetzt wirklich der weiße Strich ist oder was auch immer er da glaubt, die Kupplung, gebe ich ihm absolut recht, eine Kupplung ist nie gleich. Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass diese Kupplungen immer wieder ein bisschen anders packen, je nachdem, wie warm sie sind. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da vielleicht manchmal überrascht wird davon.
Ist Lewis Hamilton derzeit so entspannt, was Valtteri Bottas als Teamkollegen angeht, weil es nicht diese persönliche Ebene hat, die es mit Nico Rosberg hatte, ja eigentlich auch eine ganze Zeit lang, dass er schon auch weiß, wie du es ja so ein bisschen angedeutet hast und was auch mein Eindruck ist von Lewis Hamilton, er muss ja eigentlich nur den Abstand wahren, so oder so, ob er jetzt auf 1 steht oder auf 2, für mich entscheidet sich das bei Hamilton immer, wie er aus der Sommerpause rauskommt, weil er dominiert meistens diese zweite Saisonhälfte, aber Was ich finde, ist gerade auch so, wenn er Interviews gibt, wirkt Lewis total entspannt jetzt nicht. Das nervt ihn wahrscheinlich schon ein Stück weit. Aber er lässt es nicht so raus, wie es mit Rosberg war. Eben weil er weiß, dass er Bottas, wenn er will, immer dominieren kann?
Ich habe das Gefühl, ja. Er war jetzt in Barcelona, war er nicht happy. Also du hast es mal angesehen, dass er wirklich nicht zufrieden ist, ob mit sich oder mit dem Auto, ist schwer zu sagen, aber du hast es beim Fahren gesehen und du hast auch an seinem Gesicht gesehen. Er war nicht da, wo er sein sollte. Und am Sonntag war ein anderer Mensch. Und wenn es wieder läuft, dann wächst er ja über sich hinaus. Das sieht man bei ihm ja immer wieder. Das heißt, da steckt ja immer noch eben was in ihm. Und ich glaube, das weiß er auch. Und das gibt ihm die gewisse Sicherheit. Das heißt, wenn es drauf ankommt, kann ich dem 2/3 Zehntel geben.
Kommen wir so ein bisschen zu dieser administrativen Ebene bei Mercedes. Letzte Woche habe ich irgendwo auf irgendeiner wunderbaren Webseite einen Artikel gelesen darüber, dass Toto Wolff Formel-1-Boss werden könnte, wenn Chase Carey mal einen Schritt zurück macht. Könntest du dir Toto Wolff in dieser Rolle vorstellen, Marc?
Ja, 100%. Ja, das wäre ein guter.
Warum?
Es gäbe sicherlich auch andere, aber er wäre natürlich einer, der auch vom Geschäftlichen her das ganze Wissen hat, wie man so etwas machen sollte. Er ist ja ein extrem guter Businessman und ich glaube, das bräuchte es dafür und er kennt die Formel 1 inzwischen in- und auswendig. Also das wäre eine super Besetzung.
Christian, du warst ja maßgeblich daran beteiligt, an diesem Artikel. Wäre Toto Wolff auch für dich da der richtige Mann, weil er einfach auch so ein bisschen, muss man ja sagen, das Gesicht der modernen Formel 1 ist, ne? Technisch gesehen auch.
Also er bringt zumindest eine Voraussetzung mit, die sonst eigentlich in der Form fast niemand mitbringen kann, nämlich, dass er A, aus dem Motorsport rauskommt und damit meine ich nicht nur seine aktuelle Position als Teamchef und Anteilseigner bei Mercedes, darf man nicht vergessen, ihm gehören auch 30% dieses Teams, sondern er ist auch selbst Rennen gefahren. Also er ist wirklich Racer durch und durch, auch wenn er jetzt kein angehender Weltmeister war, sondern es hat eher nur gereicht, dafür einen Porsche zu zerlegen. Ich glaube, es war ein Porsche auf der Nordschleife. Aber nichtsdestotrotz, also er kennt den Motorsport sehr, sehr gut aus verschiedenen Ecken Und er ist ja auch Finanzinvestor. Also er kommt eigentlich aus dem Geschäft, Unternehmen an die Börse zu bringen. Er war maßgeblich daran beteiligt, Williams an die Börse zu bringen. Die Formel 1 ist ja heimlich still und leise auch börsengelistet, das mit Liberty in New York. Und diese Kombination, einerseits jemanden zu haben, der sozusagen kaufmännisch die notwendige Ausstattung hat und gleichzeitig diese Politik in der Formel 1 kennt, da hat er ja auch von Bernie Ecclestone mit Sicherheit noch ein bisschen was gelernt. Das zeichnet ihn für mich schon aus als einen, der diesen Positionen, der diesen Posten machen könnte. Und ich glaube, wenn man seinen Dementis zuhört, die er in Barcelona so von sich gegeben hat, er sagt ja nicht, nein, da ist nichts passiert. Er sagt nur, nein, momentan konzentriere ich mich auf Mercedes. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Denn meinen Informationen nach ist es so, dass Liberty diese Gespräche führt. Ich glaube nicht, dass er der einzige Kandidat ist, den es dafür gibt. Aber soweit ich weiß, hat so ein Gespräch schon gegeben. Und die, ob das jetzt nur die Idee war, Toto Wolff ins Spiel zu bringen oder generell schon mal die Fühler auszustrecken, aber die Order dazu kam meiner Information nach von John Malone, das ist der oberste Boss von Liberty Media. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran ist. Und im schlimmsten Fall hilft es dem Toto dabei, wenn sein Mercedes-Vertrag zu verlängern ist, einen guten Deal auszuhandeln.
So. Marc, und dann natürlich noch ein wunderbares Gerücht, was so ein bisschen auch ja von Toto Wolff so ein Stück weit losgetreten worden ist. Ein potenzieller Fahrradtausch. Lewis Hamilton bei Ferrari, Sebastian Vettel bei Mercedes, für dich eine vorstellbare Geschichte in Zukunft?
Wieso soll sich der Lewis Hamilton das antun? Also wenn ich im besten Auto sitze und das Team kenne und weiß, dass ich mich verschlechtere, wieso soll ich das machen? Ich glaube nicht, dass dieser Lewis Hamilton den falschen Ehrgeiz hat, dass er jetzt auch noch mit Ferrari Weltmeister werden möchte. Ja, sondern ich denke, dass er ganz genau weiß, dass wo seine Stärken sind und dass natürlich auch, er ist ja immerhin noch Engländer und ist jetzt mit den eigenen Leuten eigentlich die ganze Zeit zusammen gewesen. Und da muss man sich schon zweimal überlegen, ob man sich dann eben nach Italien mit dieser Mentalität überhaupt anfreunden kann, auch mit seinem Lebensstil und allem, das kann ich mir schwer vorstellen.
Christian, ist ja auch so eine interessante Legendenbildung, die man dadurch formt. Ne? Früher hat man immer gesagt, ja, du musst auf jeden Fall, wenn du in so einer Liga gefahren bist, wie die Hamiltons, wie die Sennas, wie die Schumachers ja sowieso, aber da musst du auch mal bei Ferrari gefahren sein. Glaubst du, das ist heute überhaupt noch so ein Thema? Also auch an dich, Christian, die Frage, könntest du dir diesen Tausch überhaupt vorstellen?
Also ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube auch, dass den Lewis Hamilton das reizt. Aber ich bin bei Marc, ich glaube, er hat momentan echt keinen Grund dazu, also was das Sportliche angeht. Aber klar, Ferrari, das wird jeden irgendwo reizen. Was mich an der Geschichte beeindruckt, ist, wie der Toto Wolff damit umgeht. Weil er macht sozusagen nicht an Politik oder redet seinem Fahrer das einfach aus oder ist sauer, weil der das vielleicht mal geäußert hat, sondern wenn das stimmt, wie das an uns transportiert wurde jetzt am Wochenende, dann setzt man sich hin und sagt, ich verstehe diesen Wunsch. Und das ist hätte ich mir jetzt beim Briatore zum Beispiel nicht vorstellen können, dass er so damit umgeht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich diese Atmosphäre, wo sich dann ein Fahrer vielleicht überlegt, okay, brauche ich das? Weil eins darf man nicht vergessen, ja, Ferrari ist meiner Meinung nach die, im Englischen sagt man iconic, ikonisch gibt es im Deutschen nicht, aber ich glaube, er weiß, was ich meine. Die ikonischste Marke in der Formel 1 ist Ferrari, aber Mercedes ist auch eine große Marke. Juan Manuel Fangio, Sterling Moss, Hans Herrmann, ganz große Namen, haben mit Mercedes Geschichte geschrieben und diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und vielleicht noch 2, 3 Titel zu gewinnen im besten Fall, das ist fast einmaliger als ein einziger Ferrari-Titel, würde ich sagen. Also ich würde nicht gerne in der Haut stecken. Ich glaube, Lewis Hamilton kann auch bei Mercedes seine Legende verewigen. Und ich glaube, was ihn mehr beschäftigt, als vielleicht einmal mit Ferrari-Weltmeister zu werden, sind diese 7 Titel von Michael Schumacher. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihn das nicht kalt lässt.
Deiner Meinung nach auch, Marc? Glaubst du, er will gleichziehen, vielleicht sogar noch diesen einen WM-Titel mehr zu gewinnen, um ja, seinen Posten als vielleicht sogar Greatest of All Time irgendwie festzusetzen?
Kann ich mir durchaus vorstellen. Wenn du jetzt auf dem Niveau bist, wo er ist, ja, dann bist du ja nicht mehr so weit weg davon und du weißt, es ist möglich. Das ist schon ein Reiz, dass du dann eben auf Lebzeiten wahrscheinlich genannt werden wirst, wenn die Formel 1 erwähnt wird. dass du da einfach einer der Größte aller Zeiten vielleicht bist oder zumindest mitunter einer der Größten, dass ihm das etwas gibt, weil er lebt ja noch viele, viele Jahre und kann dann immer von so einem Titel oder von so einem Erfolg zehren. Und das ist schon ein Anreiz, wenn man eben schon so viel gewonnen hat.
Okay, wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Nein, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Christian Immervoll, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany und unser Gast heute, Marc Surer. Er war am Wochenende für den Schweizer Rundfunk an der Strecke in Barcelona und ja, hat da seine Eindrücke sammeln können. Und dieser Europa-Auftakt, Marc, ist ja auch immer so ein bisschen der Moment, wo wir mal diese erste Zäsur machen. Und abseits von Ferrari und Mercedes, glaube ich, kann man echt sagen, ist der Gewinner dieses ersten Saisonteils, wenn man so will, dieses ersten Saisonviertels, Max Verstappen. Also es gibt eigentlich keinen Fahrer, der so stabil fährt, mal abseits von Hamilton und Bottas so ein Stück weit, wie es Max Verstappen tut. Das ist schon beeindruckend mit dem Red Bull, der für ihn auch wunderbar liegt.
Ja, man muss mal zurückblenden, wie das letztes Jahr war. Letztes Jahr hat er es geschafft, in den ersten drei Rennen dreimal irgendwelche Crash oder Dreher zu machen. Das heißt, jetzt fährt er wirklich so, wie man fahren muss, wenn man weiß, man hat eine Chance, um die Weltmeisterschaft mitzureden. Und ich glaube, also der Groschen ist bei ihm gefallen. Er macht auch keine verrückten Manöver mehr. Gerade so am Start, wo er früher plötzlich manchmal auf der letzten Rille da aufgetaucht ist und wo man eigentlich sehen konnte, der kriegt die Kurve nie. Das sieht man nicht mehr bei ihm. Also er ist gereift und ist jetzt eigentlich, ich habe das eigentlich vor einem Jahr schon erwartet, aber jetzt muss ich sagen, ist er reif, Weltmeister zu werden. Jetzt bräuchte er nur noch das Auto dazu, aber die machen Fortschritte.
Und Christian, genau das war auch der Moment, wo ich sagte, Max Verstappen ist irgendwie einen Schritt weitergekommen. Dieser Start in Spanien, er hat sich recht gut zurückgehalten, hat aber dann zugeschlagen, als er zuschlagen musste. Und das ist auch so ein bisschen dieses Sinnbild von Max Verstappen diese Saison. Der scheint irgendwas gemacht zu haben in der Winterpause, wo er an sich und einem kühleren Kopf gearbeitet hat. Und da würde ich jetzt auch tatsächlich auch sagen, also wir haben oft genug auch hier über ihn gesprochen und ihm das auch so ein bisschen abgesprochen, diesen kleinen Schritt gemacht zu haben, dann auch wirklich Weltmeister werden zu können. Aber das finde ich schon sehr beeindruckend, was er da bislang leistet, diese Saison.
Ich glaube wirklich, dass das schon früher angefangen hat. Mhm. Das spielt Red Bull und besonders der Dr. Marco spielen das ja immer ein bisschen runter, aber alle sind sich einig, seit Kanada letztes Jahr hat der keinen einzigen Fehler mehr gemacht. Und in Kanada letztes Jahr war zum ersten Mal Jos nicht dabei und Raymond Vermeulen, sein Manager. Ich glaube dem Helmut Marco nicht, wenn der mir sagt, das ist Zufall, dass die nicht da waren. Ich glaube, man hat ganz gezielt gesagt, wir holen den jetzt mal von seiner Entourage so ein bisschen weg, weil Jos, weiß man ja, also großartige Arbeit, die er bei der Ausbildung von Max geleistet hat, von klein auf schon. Aber er ist wohl auch ein bisschen ein Heilsporn. Ich glaube, da erzählt man auch kein großes Geheimnis. Und das hat man auch bei Max ein bisschen gesehen. Und ich glaube, dass man bei Red Bull erkannt hat, man muss ihn sich vielleicht ein bisschen zur Seite nehmen, um auch dieses gelassene, ruhige, was letztendlich dann in der einen oder anderen Situation vielleicht zielführender ist, in den Max reinzukriegen, ohne aber gleichzeitig das Aggressive aus ihm rauszuschleifen. Und momentan, da kann ich dem Marc hundertprozentig recht geben, hat er da eine echt gute Mischung gefunden, weil intelligent zu fahren und keine Fehler zu machen, heißt bei ihm ja nicht, dass er jetzt überall den Punkt einzieht, ja, sondern er fährt nach wie vor extrem schnell, extrem aggressiv, aber er weiß halt, wo er es übertreiben kann. Und wenn man auf die WM-Tabelle schaut, liegt er vor beiden Ferraris mit Sicherheit dem schlechteren Auto, würde ich sagen. Und bei Red Bull hat man schon das Gefühl, wenn die mal was finden, kann da auch was passieren. Also ich würde auch Verstappen noch nicht komplett abschreiben für die WM, wenngleich es ein Longshot, wie sagt man, also es ist, wird mit Sicherheit nicht einfach, aber ich würde ihn nicht abschreiben. Wenn der so weiterfährt, Monaco war immer Red Bull-Land, ja. Bin ich gespannt, ob es dieses Jahr auch noch so ist. Aber ja, der kann sein, dass der seine Chance kriegt.
Wenn zwei sich streiten, wenn bei Mercedes mal tatsächlich dieser, wollen wir mal sagen, Streit zwischen Hamilton und Bottas groß wird und es da Probleme gibt, da könnte Verstappen tatsächlich der sein. Und man weiß ja auch, Red Bull entwickelt stark Richtung Saisonende. Ja? Also die Steigerung auch da nach der Sommerpause bei Red Bull immer ganz offensichtlich. Ja, lässt die Frage zu Pierre Gasly eigentlich danach erstmal folgen, Marc. Wie gefällt dir sein Saisonauftakt? War das zu erwarten, so wie es passiert? Und jetzt gab es ja am Wochenende die Meldung, dass man Patricio Award verpflichtet hat ins Red Bull Junior Team, IndyCar-Fahrer, der wohl offenbar seine Superlizenzpunkte alle schon beisammen hat. Also man könnte durchaus meinen, da wird schon Druck gemacht auf Pierre Gasly. Oder ist das jetzt ein bisschen fehlinterpretiert von mir?
Also Druck macht ja Red Bull eigentlich immer auf ihre Fahrer. Das ist normal und man muss auch sagen, in der Formel 1, wer mit Druck umgehen kann und unter Druck besser wird, ich vergleiche das immer mit Astronauten, die üben ja auch immer alles unter Druck. Das heißt, immer wenn alles schief geht, müssen sie die richtigen Knöpfe finden. Und genauso macht das Red Bull mit ihren Piloten. Und das ist auch richtig, weil nur ein Pilot, der unter Druck gut ist, ist ein guter Pilot in der Formel 1. Und sie haben ihm ja Zeit gelassen, die ersten paar Rennen, wo er da wirklich ein bisschen daneben war. Er hat sich jetzt langsam gefunden und ich finde, die Ansätze, die er jetzt zeigt, dass er kommt langsam in Fahrt. Und ich denke, man muss jetzt ein bisschen fair sein. Wenn du Teamkollege bist von einem Verstappen, der jetzt gereift ist, der auch perfekt unterwegs ist, und es ist das Verstappen-Team, ja, man setzt ja auf ihn, ist es schwer für einen Neuling dann mitzumischen.
Da kann ich dem Marc nur recht geben, Kevin. Das ist eine Theorie, die auch ich schon eine Weile mit mir mitschleppe. Ich glaube, dass selbst ein Daniel Ricciardo rein vom Speed her gar nicht mal so viel besser aussehen würde als ein Gasly. Also der wird vielleicht nicht so weit zurück sein wie die ersten Rennen, aber so wie Gasly jetzt in Barcelona war, die 2-3 Zehntel, weil die hatte Ricciardo letztes Jahr auch schon sehr oft gekriegt, besonders in der zweiten Saisonhälfte. Also ich glaube wirklich, da hat Verstappen einfach einen Schritt gemacht. Was der Unterschied zwischen Gasly und Ricciardo natürlich ist, ist, dass Ricciardo ein 1A-Racer war, der im Rennen seine Möglichkeiten genutzt hat und er hat natürlich weniger Blödheiten und Fehler gemacht. Aber ich glaube, vom Speed ist einfach echt, Verstappen hat da nochmal einen Schritt gemacht und dadurch sieht Gasly halt auch ein bisschen schlechter aus, als er vielleicht eigentlich ist.
Ja, dann lass uns doch mal bei Daniel Ricciardo bleiben, Marc, und Renault. Nach 5 Rennen der 8. Platz in der Konstrukteurswertung mit mickrigen 12 Punkten, technische Probleme, die Fahrer haben Aussetzer, Daniel Ricciardo kann rückwärts nicht gut ausparken, hat man ja im Baku gesehen. Wie schätzt du jetzt Renault ein? Auch da vielleicht erstmal kein Grund zur Panik oder, weil, also meiner Meinung nach, ich wiederhole das einfach jetzt auch mal, weil du hier bist, gibt es keine Ausreden mehr für Renault. Es gibt nicht mehr das, wir sind jetzt hier quasi neu dabei, sondern da muss jetzt mal was kommen, denn eigentlich wollte man dieses Jahr in die Richtung gehen, wo Red Bull jetzt steht, nämlich mit Anschluss nach oben und nicht mit Anschluss zu Williams.
Ja, also das ist eine Riesenenttäuschung. Ich meine, die haben ja schon vor einem Jahr, haben sie ja ungefähr mit 100 Leute aufgestockt. Also das Team ist groß genug, um mit den Großen auch mitmischen zu können. Es sind die Details, es sind einfach so viele Details, die immer schief gehen. Es ist immer irgendwas, jetzt abgesehen von der MGUK, die da kaputt ging am Anfang des Jahres. Auch im Chassis hat man das Gefühl, sie verstehen das Auto nicht wirklich. Also irgendwie haben sie zwar genug Leute, aber sie haben offensichtlich eben nicht so eine eingespielte Truppe wie zum Beispiel Mercedes, wo einfach jeder weiß, was Sache ist. Das ist ja oft so, wenn man ein Team aufstockt, dann hast du zwar viele intelligente Menschen, aber die, damit die alle in eine Richtung arbeiten, das ist eine schwierige Aufgabe. Ich denke da immer an Toyota. Toyota hatte mal die meisten Mitarbeiter und sie haben nie ein Rennen gewonnen. Und deswegen sieht man, wie schwierig das ist, eine erfolgreiche Truppe zusammenzustellen. Und im Moment sind sie mir völlig zerstreut, dass ich glaube, die wissen nicht wirklich, was sie tun.
Und jetzt bringe ich mal die nächste Führungspersönlichkeit ins Spiel. Mein persönlicher bester Freund, Cyril Abitbol. Super sympathischer Typ, wie ich nicht finde. Ist es so, dass auch man bei ihm mal hinterfragen muss, ob er den Laden so im Griff hat, wie es sein sollte? Also ich habe ja diese Netflix-Doku gesehen, da kam er sehr selbstsicher rüber, ne? Hat sich ja auch mit Christian Horner richtig gut verstanden in der Dokumentation. Wirkt auf mich halt manchmal echt so ein bisschen, ich sage es jetzt mal ganz platt, großes Maul und nichts dahinter. Wie siehst du es, Marc?
Cyril Abitbol, der könnte auch Computer verkaufen oder Autos oder was weiß ich was. Also der ist kein Racer für mich. Das ist einfach, da fehlt ihm was, was eben so ein Christian Horner hat, was ein Toto Wolff, haben wir vorhin schon drüber gesprochen hat. Das fehlt dem völlig. Der managt den Laden so, wie man halt auch eine andere Firma managen würde. Und deswegen ist er für mich natürlich schon eine Figur, die man in Frage stellen muss. Die Frage ist natürlich, hat man jemand Besseres?
Ja, würde man eigentlich meinen, Christian, ne? Zu Renault muss ein Racer an die Kommandostand.
Ja, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob die in den eigenen Reihen jemanden haben, weil die haben ja schon ein paar schlaue Leute da, also so ist es nicht. Alan Permain ist schon sehr lange da, Marcel Butkowski haben die geholt, aber ob das Teamchefs sind, das ist halt die andere Frage. Also wenn, dann müssen wir, glaube ich, tatsächlich jemanden von extern holen. Und eins muss man auch noch sagen, sie haben ja den Berater Alain Prost. Alain Prost jetzt fahrerisch müssen wir über den kein Wort verlieren. Ja? Der hat ganz Großartiges geleistet, 4-mal Weltmeister, war damit auch jahrelang der erfolgreichste Fahrer in der Formel 1. Aber als Teamchef hat er halt auch nicht den ganz großen Erfolg gehabt. Vielleicht sind da einfach nicht die richtigen Leute beisammen, weil das Team das eigentlich kann. Das haben sie ja schon mehrfach bewiesen. Erst in der Schumacher-Ära mit Benetton und dann später auch mit der Alonso-Ära. Jetzt kriegen die es irgendwie nicht mehr auf die Reihe.
Ja, und das bringt uns doch eigentlich direkt zum Vergleichspunkt. Und der ist McLaren. Die fahren mit Renault-Motoren und die fahren richtig gut. Und da scheint man das gefunden zu haben, was man brauchte, um zumindest, ja gut, man ist natürlich immer noch schlappe 65 Punkte weg von Red Bull Racing, aber immerhin Vierter in der Konstrukteurswertung. Und wenn man bedenkt, wo McLaren herkommt, auch wenn du, Christian, nach wie vor ja nicht sagen möchtest, dass McLaren einen Schritt nach vorne gemacht hat. Marc, würdest du da eher Christian unterstützen, der sagt, ja, es liegt auch an der Schwäche der anderen und die haben gar nicht so einen großen Schritt gemacht? Oder siehst du es wie auch ich zum Beispiel? Ich finde nämlich schon, dass die in ihrer ganzen Art und Weise auch einen Schritt nach vorne gemacht haben und offensichtlich ja auch am Chassis das gefunden haben, was es braucht, um im Qualifying gut zu sein und im Rennen die nötigen Punkte zu machen.
Sie haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Das hat man schon bei den Testfahrten sofort erkennen können, dass sie nicht mehr wie im Vorjahr praktisch hinterherfahren werden. Natürlich ist es jetzt immer schwierig, das dann noch einen Schritt zu machen, weil die anderen werden ja auch weiterentwickeln. Und von dem her muss man jetzt abwarten, wie weit sie nach vorne kommen. Aber ich denke schon, sie sind ein Team, das sich wieder gefangen hat, das jetzt wieder in die richtige Richtung arbeitet. Und deswegen bin ich da mit guter Hoffnung, dass das noch besser wird.
So, Christian, hast du gehört?
Ja, habe ich. Ich bleibe aber trotzdem bei meiner Meinung, dass McLaren nicht den großen Schritt gemacht hat. Weil, klar, die stehen jetzt auf Platz 4 in der Konstrukteurs-WM, aber McLaren muss eigentlich ganz einen anderen Anspruch haben. Ja, ich erinnere mich da einfach an Melbourne 2018, als, ich weiß nicht mehr, was war das Ergebnis, Alonso 6. und beide in den Punkten, glaube ich, irgendwie, ja, so, habe ich nicht Punkten mehr genau so, im Kopf, wo die gesagt haben, das wird das schlechteste Rennen dieser Saison werden. Die Tatsache war, es war mit großem Abstand das beste Rennen. Und auf den Stand ist jetzt McLaren wieder zurückgekommen, so ungefähr, ja, von Melbourne 2018. Also für mich ist das ja inkrementelle kleine Schritte, aber von einem großen Schritt sehe ich ehrlich gesagt weit und breit nichts. Wo ich dem Marc schon recht geben würde, ist, dass die Richtung jetzt, glaube ich, stimmt. Weil auch Andreas Seidel ist einer, dem ich zutraue, auch wenn er jetzt noch nie die Teamchef-Erfahrung hatte in der Formel 1, dass er da ein bisschen was voranbringt.
Provokante Frage, Marc, in Richtung McLaren. Kann es sein, dass es gut ist, dass Fernando Alonso nicht mehr im Team ist, weil ich finde nämlich auch, und da gehe ich nämlich wieder zu meinem Punkt hin, dass sie auch in der Außendarstellung einen Schritt nach vorne gemacht haben. Es ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Auch eben nicht zu sagen, es ist das schlechteste Rennen, was wir hatten und es wird nur besser, sondern man geht tatsächlich von Rennen zu Rennen und alles ist ein bisschen gediegener. Und das war bei Fernando Alonso nicht so. Auch dein Eindruck?
Ja, Alonso war immer ein Problemkind. In jedem Team. Entweder haben sie alle für ihn gearbeitet, wie damals eben Benetton bzw. Renault. Und dann war alles gut. Und dann gab es ja eigentlich immer nur noch Probleme mit ihm. In jedem Team, wo er war, hast du immer praktisch, ich mache alles richtig, aber das Auto, ja, bringt es nicht. Das ist natürlich für das Team nicht wirklich eine große Motivation, auch wenn er das dann manchmal ein bisschen, wieder korrigiert hat bei seinen Aussagen. Aber grundsätzlich war das immer seine Einstellung. Das hilft einem Team nicht. Und jetzt ist umso besser natürlich für das Team, wenn da ein Neuling wie der Lando Norris plötzlich da mitmischt, dann spricht man natürlich über das gute Auto, weil sonst könnte das ja nicht. Und ansonsten hätte man immer wieder über Alonso gesprochen, der das halt, das Team aus dem Dreck zieht.
Dann, Christian, wolltest du was sagen?
Nee, aber ich habe zwei Fragen noch für den Marc.
Bitte.
Kann ich da schon hinkommen oder hast du noch groß was vor, Kevin?
Ich wollte nur noch eine Frage zur Haas stellen. Aber mach du, wenn
dann schließt man das erst ab, das okay, Thema Barcelona. Gut.
Genau, weil ich wollte nämlich noch eine Frage stellen, die Günther Steiner auch betrifft, bei Haas auf dem Kommandostand. Dem sind wohl ein paar graue Haare gewachsen, weil die beiden Teamkollegen Romain Grosjean und Kevin Magnussen schon wieder Probleme miteinander hatten, anstatt sichere Punkte nach Hause zu fahren. Auch das ist ein Punkt, Haas möchte gerne Schritte nach vorne machen. Auch da stimmst du mir vielleicht zu, Marc? Muss es eine klare Linie geben, was die Fahrer angeht? Was geht und was geht nicht, oder?
Kennen wir das Problem nicht von Force India? Ja. Die haben das ja jahrelang mitgeschleppt, oder? Ja. Dieses Problem, weil die Fahrer immer aufeinander losgegangen sind und haben es auch nicht in den Griff bekommen. Aber ich denke schon, dass sie da die Fahrer anzählen müssen. Ich denke, dass sie... Wenn das, was sie jetzt da geleistet haben, das war einfach völlig unnötig. Und ich meine, du kannst ja nicht, natürlich, wenn der Magnus einen besseren Restart hat, dann geht er vorbei, weil es einfach so einfach ist. Aber dass der andere dann glaubt, dass er sich da dagegen halten muss, bis zum geht nicht mehr, das ist einfach falsch. Er kann sich ja hinterher beschweren und sagt, das war nicht fair, dass er mich da angegriffen hat oder was ich. Aber dass er da so dagegen hält und sich dann praktisch selber zweimal neben die Strecke bewegt, das war einfach, da muss man einem, wir kennen alle den Magnussen, keiner mag ihn, ja. Aber er bringt schon die Leistung und der Grosjean bringt sie halt nur manchmal. Und den Grosjean würde ich, auch wenn er ein Schweizer ist, ja, und ich, wenn er gut fährt, ich immer als Schweizer verkaufe, aber den müsste man schon anzählen.
Christian, dann bist du jetzt dran, ich bin ruhig.
Um den sportlichen Teil so langsam abzuschließen und danach habe ich noch eine Frage über Zandvoort, Marc. Blicken wir noch kurz voraus auf Monaco. Mercedes hat jetzt diese 5 Doppelsiege geschafft. Meine Kollegen haben heute ein bisschen recherchiert, 6 hintereinander, das hat noch nie jemand gemacht. Glaubst du, dass Mercedes dieses Jahr Monaco gewinnen kann? Weil dagegen spricht, wie in den vergangenen Jahren auch, Mercedes hat meines Wissens immer noch den längsten Radstand, was in Monaco eigentlich keine Hilfe sein kann. Andererseits ist es dieses Jahr jetzt so, dass Mercedes gerade in diesen langsamen Ecken, auch in diesem dritten Sektor in Barcelona, der ja immer so ein bisschen Monaco-Indikator ist, besonders gut ausgesehen hat. Also was sagt dir dein Gefühl vor Monaco?
Die sind die Favoriten auch für Monaco, weil genau du hast es richtig gesagt, dieser dritte Sektor in Barcelona ist eigentlich ein Indiz dafür. Allerdings, man fährt ja in Monaco weichere Aufhängungen, also mit mehr Federweg. Man fährt mit größeren Flügeln und dann kann plötzlich ein Auto, das vorher praktisch nicht wirklich gut funktioniert hat, in dieser Konfiguration, wo es jetzt diesmal nicht um die Höchstgeschwindigkeit geht, sondern mehr um die Traktion und um den Grip in langsamen Kurven, kann plötzlich ein Auto da vorne mitmischen, das einfach zufälligerweise von der Aerodynamik her mit dieser Konfiguration passt. Deswegen ist es durchaus, sind da Überraschungen möglich. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Mercedes wird auch da stark sein.
Und dann habe ich noch eine letzte Frage für dich, weil die Gerüchte sich überschlagen, dass Zandvoort in die Formel 1 zurückkehren wird nach 35 Jahren. 1985 ist das letzte Rennen. Marc, bist du da gefahren? Müsste es drin gewesen sein, oder?
Richtig, ja, ich bin da gefahren, ja.
Was ist Zandvoort? Du kennst die Strecke so ein bisschen. Wenn man jetzt überlegt, wie Abu Dhabi gebaut ist, wie Malaysia gebaut war, und dann plötzlich irgendwie die Tarzanbucht in Zandvoort sich vorzustellen mit der Auslaufzone. Ist das denkbar, dass da tatsächlich Formel 1 fährt?
Denkbar ist es, aber das ist so ein bisschen das gleiche Problem, wie wir das in Ungarn haben. Das wird eine Prozession werden. Du kannst nicht überholen da. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Die Gerade ist zu kurz. Wie gesagt, das wird so ähnlich werden wie in Ungarn. Man kann da Rennen fahren, natürlich, aber die Strecke ist ja umgebaut worden, seitdem ich damals meinen Grand Prix da gefahren bin. Die Strecke ist ja noch enger geworden. Früher war sie ja relativ flüssig und schnell für damalige Verhältnisse. Jetzt ist sie enger geworden. Man musste da, weil da Häuser gebaut wurden an die Strecke, musste man praktisch nur einen Umweg fahren. Und die ist nicht mehr flüssig, es hat auch eine furchtbar enge Schikane drin. Also die Formel 1 kann da fahren, aber es ist, ich sag mal, ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich Formel 1 gerecht ist, diese Strecke.
Ja, und unabhängig jetzt vom Überholen, ist es ein Sicherheitsthema für dich oder glaubst du, das kann man alles richten, dass das Formel 1 tauglich wird?
Ich denke, das ist ganz klar, wie man das von der Sicherheit her machen muss. Da sehe ich weniger Probleme. Die Tarzanbucht werden wir wahrscheinlich nicht mehr so erkennen. Da wird sicherlich eine große Auslaufzone kommen und so. Also von dem her werden sie die Strecke ein bisschen verschandeln, weil das war ja gerade die Kurve hinter dem Boxen, diese Linkskurve. Da ist die Leitplanke ja an der Strecke. Ob sie das so lassen, möchte ich mal sehen. Das ist ein bisschen Monaco. Wäre schön, wenn sie es so lassen würden, weil wir hätten dann immer noch dieses typische Monaco. Dieses typische Zandvoort. Ich befürchte aber, dass sie halt mit ihren Auslaufzonen die Strecke wieder kaputt machen.
Ja, und ein Wort vielleicht noch zur Atmosphäre. Das liegt ja, ich war einmal dort, allerdings nicht an einem Rennwochenende, aber Zandvoort liegt ja direkt am Meer. Ich finde die Stadt klein, schnuckelig, hat irgendwie was. Hast du das gemocht als Fahrer, als ihr da wart?
Wir waren immer gerne da. Also wirklich, es ist einfach angenehm, da zu sein. Es gibt eine spezielle Atmosphäre da. Dann gibt es auch diesen Sandsturm, ja, wenn der Wind, das wird schlimmer als Bachrhein werden, wenn der Wind dreht, dann hast du plötzlich 2 Sekunden langsamere Rundenzeiten. Das würde ja auch ein bisschen Würze in die ganze Geschichte bringen. Also eigentlich finde ich das alles toll, aber auf eines möchte ich noch hinweisen. Wenn man letztes Jahr sich beschwert hat über Le Castellet mit dem Chaos, was die Zuschauer im Stau gesteckt sind, dann ist Zandvoort hoch 2. Also ich war ja da mit der DTM als Rennleiter da und wir haben dann irgendwann um 10 Uhr aufgegeben, zu versuchen, aus dieser Stadt rauszufahren. Also das wird eine Katastrophe, man muss entweder Hubschrauber fliegen oder mit dem Boot kommen. Aber auf die Straße kannst du nicht kommen.
Dann, um unseren Teil jetzt abzuschließen, habe ich doch noch eine letzte Frage, Marc, und zwar zu Mick Schumacher. Ne? Da ist ja der große Hype bei jeder Medienrunde im Paddock, legen sie alle ihre Handys drauf und es ist kein Platz mehr auf dem Tisch, es ist kein Tisch mehr zu sehen, nur Telefone. Seine Leistung kann man aber sagen in der Formel 2, ja, durchaus angemessen für sein erstes Jahr in der Formel 2, auch wenn er jetzt in Spanien ja am Ende bestraft worden ist, weil er zu schnell wieder auf die Strecke, er ist nicht um diesen usseligen Pöhler gefahren, sondern direkt wieder auf die Strecke drauf, nachdem er es versucht hat, in der vorletzten Runde da zu überholen, noch wichtige Punkte zu sammeln, aber insgesamt muss er sich da so rein von der reinen Leistung nicht verstecken, oder?
Nein, er gefällt mir, also ich habe ihm auch bei der Medienarbeit, habe ich ihm ein bisschen zugehört. Er ist aufgeweckt, er ist intelligent und auf der Strecke lässt er schön krachen. Also mir gefällt das. Er darf ruhig auch Fehler machen. Eben, das sind ja Kleinigkeiten. Ja. Die, in der ersten Saison muss man sag mal, die Hörner ein bisschen abstoßen, um dann vielleicht im zweiten Jahr zuschlagen zu können. Also mir gefällt er, aber man muss ihm bitte Zeit lassen. Der arme Kerl ist halt immer so unter Beobachtung. Jede Kleinigkeit, die was, wenn da irgendwas schief geht, wie jetzt mit dieser Strafe wieder, dann wird es hin und her diskutiert. Bei anderen wird man es einfach akzeptieren, das ist halt jetzt so passiert.
Das ist schon bewundernswert auch, was er macht, ne? So rein von seiner Ausstrahlung, wie ruhig er bleibt. Jetzt ist er noch bekannt geworden, dass es einen Dokumentarfilm geben wird über seinen Vater Ende des Jahres und er wird ja auch ständig danach irgendwie doch ein Stück weit gefragt oder muss sich halt ja zig Medien stellen und ich finde es sehr beeindruckend und tatsächlich immer wieder, wenn ich ein Interview sehe, wie er sich gibt und wie er die Körperhaltung hat, also ich sehe tatsächlich extrem viel Michael in diesem jungen Mick.
Also ich würde sogar sagen, viel positiver, weil ja. Als Michael noch jung war, in den jungen Jahren war er ja nicht wirklich so gesprächig wie jetzt der Mick. Der Mick ist wirklich gut trainiert, der ist wirklich gut aufgebaut worden, da muss man denen ein Kompliment machen, die hinter ihm stehen, der Sabine Kehm und natürlich auch der ganzen Familie, die ihn richtig gut geführt haben, weil er eigentlich der Situation jetzt voll gewachsen ist.
Marc, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen über den Großen Preis von Spanien, schon ein bisschen auf Monaco vorausgeschaut, über Mick Schumacher gesprochen. Marc Sucher könnt ihr hören im Schweizer Rundfunk, du bist jetzt die nächsten Rennwochenenden dort immer an Bord, ne?
Ja, genau, das ist SRF, heißt hier der Sender und da kann man ja auch in Süddeutschland und so kann man ja dann schon noch empfangen, also ich freue mich, wenn da ein paar mehr einschalten.
Also wenn ihr Marc wieder hören möchtet, dann schaut da auf jeden Fall rein und lest die Noten. Er ist ja sozusagen der Oberlehrer, ne, bei motorsporttotal.com und gibt dort die Noten übrigens. Ganz toll finde ich und das völlig zu Recht, Carlos Sainz die Note 1 bekommen von Marc Sucher an diesem Rennwochenende. War ein Fahrer, der so ein bisschen unterm Radar gefahren ist und hat das wirklich gut gemacht. Also ihr seht, er vergibt Noten, ihr könnt dort lesen, ihr könnt ihn hören und bald auch wieder hier bei Starting Grid. Marc, vielen Dank.
Danke auch und tschüss zusammen.
Wir machen eine kurze Pause und dann holen wir Ole Waschkau wieder rein und dann sprechen wir weiter über den Großen Preis von Spanien hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
I'm David Coulthard.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall, auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll sind nach wie vor hier dabei, aber jetzt auch mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und wie hat er dir gefallen, der Große Preis von Spanien?
Ja, geht so, ne? Aber habe ich ja vorher schon gesagt, wer die Ausgabe letzte Woche gehört hat, wusste ja schon, was passiert. Nämlich nichts. Und es ist auch nichts passiert, bis auf dieses Safety Car, möchte ich es mal nennen. War ja ein Safety Car, aber ja, das war so bitte das Einzige, was passiert ist. Ansonsten sind, glaube ich, auch die in den Top 10 ins Ziel gekommen, bis auf eine Ausnahme, die nach der ersten Runde in den Top 10 lagen. Korrigiere mich, wenn es falsch liegt. Und ja, es war total spannend. Ich freue mich auf Monaco. Das ist ja immer mit den aktuellen Autos eine Riesennummer. Wird sicherlich genauso gut. Und da gewinnt natürlich Valtteri Bottas. Also das könnten wir vielleicht als Tipp hier einführen, wer jetzt von den beiden Mercedes gewinnt, weil viel ändern wird sich da nichts, aber muss ganz ehrlich sagen, unabhängig jetzt von Diskussionen um Mercedes-Dominanz und Ferrari, ja, Misserfolgen und Unfähigkeit, bin ich doch sehr froh, dass wir nächstes Jahr nicht in Spanien sind, sondern uns diese Strecke, die nur wirklich zwar vielleicht mittlerweile zum guten Ton, sage ich mal, dazugehört im Kalender, sparen und nach Holland fahren, weil diese Prozession jedes Jahr, das kann ich mir nicht mal angucken.
Tatsächlich. Ist übrigens noch nicht fixiert, ja?
Aber
es wird möglicherweise so kommen, das stimmt.
Zu 98%.
Aber du hast es ja so ein bisschen schon angedeutet vorhin mit Marc, Christian und Marc ja selber auch. Ich glaube, das mit der Prozessionsfahrt in Sandford, das könnte eigentlich haargenau das Gleiche werden. Also ich habe jetzt letztens nochmal ein Video gesehen, wo Max Verstappen da über diese Strecke geperst ist. Und viel Platz war da nicht. Also ich befürchte, dass es sich auch da irgendwie auf Nuancen irgendwie einstellen lässt, dass da wirklich was passiert, oder?
Ich glaube, das ist in Sandford sogar noch schlimmer, um ehrlich zu sein. Der Unterschied zu Barcelona ist, aus irgendeinem Grund hat Barcelona dieses langweilere Torten-Image nie wegbekommen, oder? Also für mich war das von Anfang an, als das in den 90er Jahren kam, war Barcelona eine Strecke, die ein schlechtes Image hatte. Eigentlich nicht gerechtfertigt, weil die Kurven, die da sind, sind fahrerisch anspruchsvoll. Ist ein bisschen schade, dass die den letzten Sektor kastriert haben, finde ich. Aber das haben sie ja wegen des Überholens gemacht. So viel gebracht hat es nicht. Also abgesehen vom reinen Überholen gibt es jetzt meiner Meinung nach nicht viel Kritikpunkte an Barcelona. Liegt in der Nähe von einer tollen Stadt. Also die auch also wenn du als Fan dahin gehst, kannst du halt echt was machen, weil du machst Barcelona-Urlaub und nimmst irgendwie Formel 1 mit. Aber Barcelona hat dieses Image nie abgeworfen und Ole hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, dass die Streckenführung zum Überholen und so natürlich eine Katastrophe ist. Das hat man auch beim Rennen am Sonntag wieder gesehen. Das ist nicht spannend. Also das kann man nicht schönreden. Und anders als Monaco, weil Monaco hat halt irgendwie diesen Reiz der Stadt, der Klassiker sprüht da aus allen Ecken und Enden. Aber in Barcelona ist halt irgendwie auch keine Leitplanke da und eben keine Skyline und keine Yachten. Und dann wird es ein bisschen langweilig irgendwie. Und das ist in Sandford vielleicht anders, weil das hat jetzt auch keine Monaco-Atmosphäre. Aber der Marc hat das ja auch schon gesagt vorher. Sandford hat halt irgendwie echt coolen Vibe, also liegt direkt am Meer. Diese Sanddünen sind direkt an der Strecke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im Fernsehen auch richtig rüberkommen wird, um ehrlich zu sein. Aber grundsätzlich glaube ich, die Atmosphäre in Sandford wird schon cool sein. Und vor allem, solange Max Verstappen da fährt, wird da Volksfestatmosphäre sein. Also ich glaube, dass das auch die Alonso-Mania Mitte der 2000er oder der ersten 10 Jahre 2000er, dass das nochmal übertreffen wird, bin ich mir ziemlich sicher.
Also ich habe mir auch schon geschworen, wenn Sandford kommt, fahre ich hin. Also ich glaube, gerade das erste Jahr, da muss man irgendwie dabei sein, auch wenn es da, glaube ich, super schwer wird, an Karten zu kommen, weil ich glaube, das wird so das Formel-1-Rennen sein, was ja am schnellsten neben Monaco vielleicht ausverkauft sein wird, aber...
Kann ich übrigens eine nette Kneipe empfehlen in der Innenstadt, das Jengs. Gehst mal hin und nimmst ein Feuerzeug mit, das ist echt, echt nett.
Ein Feuerzeug?
Ja, ach so. Auch
eine rauchen. Aha, ja, ist ja schön. Ich würde halt vor allem früh losfahren, weil die Infrastruktur, das muss man sich nur mal über das Satellitenbild angucken, das ist jetzt nicht so gut.
Vielleicht zelte ich einfach irgendwo in der Nähe.
Und das wäre natürlich eine Idee, vielleicht am Strand. Vielleicht kommst du mit dem Schiff.
Ja, das hat ja Marc auch schon gesagt,
weißt du?
Mit dem Schiff kommen.
Das wäre gut. Von außen mit dem Schiff. Bisschen wie bei Game of Thrones und dann gehst du da an Land, dann gehst du zur Strecke rüber. Das ist doch perfekt.
Dann bin ich der Euron Greyjoy.
Das ist übrigens tatsächlich komplett fußläufig. Es ist ja der Haupteingang zur Strecke, direkt gegenüber ist das ein Hotel und das wiederum ist direkt am Strand. Also zu Fuß bist du da ruckzuck drin, wenn du tatsächlich vom Meer kommst. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das einige Teams machen werden, so wie im Monaco-Style, dass die da irgendwie eine Anlegestation machen und dass da viele dann so kommen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik.
Nicht, dass er noch Kurtaxe bezahlen muss.
wir hatten ja auch in allen Rennserien, obwohl außer dem Porsche Supercup, den habe ich nicht geguckt, da bin ich eingeschlafen.
Mega.
Ja.
Kein Hardcore-Fan.
War richtig geil. Ich habe alles geguckt.
Wer hat eigentlich gewonnen?
Porsche Supercup.
Michael Ammermüller, hat der gewonnen?
Naja. Nee, sein Teamkollege.
Wir sollen uns übrigens nicht so darüber lustig machen, wurde uns ja letztens gesagt auch. Ne?
Wir machen uns nicht darüber lustig, aber Fakt ist doch, das guckt kein Mensch.
Nee, aber Fakt ist, dieser Pöhler in Kurve 1, der hat ja viele so ein bisschen aufgeregt und Romain Grosjean musste den auch öfter nehmen während des Rennens. Das war irgendwie auch so ein bisschen lustig schon auch doch. Aber auch Mick Schumacher hatte ja da seinen Moment, als er noch diese 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekommen hat. dann, wenn man so ein bisschen bei Twitter quer gelesen hat, viele sagten, ja, mach einfach Kiesbett dahin, dann muss man sich da keine Gedanken drüber machen. Christian, ist das eine gerechtfertigte Diskussion oder fandst du die Lösung so mit dem Pöhler ganz gut?
Also so wie die moderne Formel 1 mit all ihren Sicherheitskriterien funktioniert, ist es so okay. Ich fand das jetzt, ich muss zugeben, das Formel 2-Rennen habe ich gar nicht gesehen, nur drüber gelesen. Aber beim Formel 1-Rennen war das okay. Nur ich bin Traditionalist, also ich würde Kiesbett noch cooler finden, um ganz ehrlich zu sein, weil da bin ich einer Meinung mit Marc Surer, der das ja seit Jahren immer wieder sagt. Ich finde, dass Fehler halt auch bestraft werden müssen. Und wenn da mal ein Flügel in einem Kiesbett runterfliegt, dann ist es halt so. Da wäre auch ein Grosjean dann nicht davon gekommen und hätte die Strafe direkt kassiert, wird die Formel 1 spannender machen, weil dann rücken mehr andere nach von hinten. Also ich bin ein Fan von Kiesbetten, verstehe ein bisschen die Argumentation, warum man es nicht mehr macht, weil Sicherheit halt so wichtig ist und Gott sei Dank auch so wichtig ist. Aber ich würde Kiesbetten dahin tun, wenn man mich schalten und walten lassen würde. Und das ist im Übrigen eine Befürchtung, die viele Fahrer für Zandvoort auch haben, weil das ist ja momentan fast alles Kies oder überhaupt alles Kies, weiß ich, aber jedenfalls in den Schlüsselstellen ist eigentlich viel Kies noch da. Und diese Angst haben viele, dass die den Kies raustun und jetzt asphaltieren. Das wäre natürlich schade.
Das werden sie mit Sicherheit tun. Das ist mal keine Frage. Also
das ist ja wohl ganz klar.
Ja, also da weiß ich auch nicht. Also, Ole, du hast ja das Formel-2-Rennen auch gesehen. Das fand ich übrigens recht spannend. Wir werden morgen viel über die Formel 2 sprechen mit Norman Fischer vom Motorsport Network Germany. Aber ja, schon mal einstweilen vorweggeschickt. Auch da gab es ja einige schöne Duelle, obwohl es sich natürlich auch da irgendwie ein Stück weit auf diese erste Kurve fokussiert hat. Vielleicht das auch so ein Kritikpunkt an Spanien. Es gibt eigentlich nur eine wirkliche Überholstelle. Außer man macht es wie Ferrari und überholt lässt an einer Stelle überholen, muss man sagen, an der man auch noch massig Zeit verliert.
Ja gut, aber Ferrari verliert ja sowieso generell massig Zeit, indem man einfach hintereinander herfällt und den anderen dann erst zu spät vorbeilässt. Das wissen wir ja, das ist wie auf der Autobahn quasi so ein bisschen. Ja gut, ich meine, das ist in Ungarn zum Beispiel auch so. Da gibt es halt auch nur eine Überholstelle, aber irgendwie durch den Charakter von Ungarn hebt sich das dann irgendwie so ein bisschen wieder auf. Bei Spanien würde man denken, weil es ja auch noch die Gegengrade gibt, die eigentlich natürlich auch viel zu kurz ist, dass es da mehrere gibt, aber natürlich fokussiert sich das auf die erste Kurve und ja, gab es in der Formel 2 tatsächlich ein paar Duelle. Formel 2 geht sowieso ab, ist ja hart umkämpft und ja, der Poller ist dann Mick Schumacher so ein bisschen zu verängstigt geworden, übrigens nicht nur ihm, wobei ich mir gedacht habe, da haben sich ja viele drüber beschwert, wäre das jetzt andersrum ausgegangen, also er hat ja da gegen Jack Aitken gekämpft, der hat ihn so ein bisschen rausgedrängt, haben sich berührt, dann ist Mick Schumacher so über die Hubbel und dann direkt wieder auf die Strecke, hätte aber um den Poller fahren müssen, was er in der ersten Runde noch hingekriegt hat, dann später im Rennen nicht mehr. Weil das war, glaube ich, ein Feature Race, das war ja das Sprint Race, ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls würde ich sagen, wäre das andersrum gewesen, dann wäre das der beste Poller aller Zeiten gewesen. Das ist auch klar, weil dann hätte Schubi ja den Vorteil gehabt. So war es ja nicht so, bisschen schwachsinnig, weil Juan Manuel Rea, den hat es ja auch getroffen, aber der hatte ja eigentlich dadurch auch einen krassen Nachteil, das habe ich dann nicht so ganz verstanden. Sei es drum, war auf jeden Fall zwei interessante Rennen und ist eine interessante Meisterschaft. Also wem die Formel 1 so langweilig ist, sollte vielleicht Formel 2 gucken bei F1 TV oder auch vielleicht die Formel 3. Habe ich nicht wirklich was von gesehen. Habe, glaube ich, das erste Rennen so halbwegs gesehen. Aber da ist schon gut Spannung und Würze drin. Vielleicht mal eine Alternative.
Wie gesagt, bereits morgen, allerspätestens am Mittwochvormittag, dann der Podcast mit Norman Fischer rund um die Formel 2 hier auf meinsportpodcast.de im Rahmen von Starting Grid. Eine kleine Spezialausgabe für euch. Christian, Dr. Zetsche hat seinen letzten Grand Prix erlebt, sozusagen, als Mercedes-Chef. Es gab einige nette Aktionen, Schnauzer für alle. Ja, und Dr. Zetsche durfte nochmal auf das Podium und unser netter Fotografenfreund Bernd Ehlhoff, den du ja auch kennst, hat ein Foto zur Verfügung gestellt, was wir ja auch als Podcast-Titel haben hier, You Can't See Me, ne? Und Dr. Zetsche, der die Augen zu hat. Fand ich ganz lustig, musste ich nehmen. Welchen Stellenwert hat Dr. Zetsche für das Formel-1-Programm von Mercedes und wird man ihn wohl noch vermissen?
Ob man ihn vermissen wird, im Sinne von, dass es Auswirkungen hat aufs Formel-1-Programm, das weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt dann nicht nur an einer Person. Unser Nachfolger Ole Källenius ist ja auch einer, der aus der Formel 1 kommt. Also der war vorher bei Mercedes High Performance Engines in Brixworth, die Motorenabteilung, die auch oder hauptsächlich, aber nicht nur für die Formel 1 die Motoren baut, die hat Ole Källenius ja geleitet vor einigen Jahren. Das heißt, das ist einer mit einer Formel-1-Affinität. Aber Dr. Zettle hat insofern schon einen sehr großen Stellenwert für dieses Formel-1-Programm, weil er einfach immer dazu gestanden hat. Also es fiel ja schon in seine Amtszeit rein, erstens mal diese Entscheidung überhaupt mit einem eigenen Werksteam, das damals ja, wenn man sich erinnert, so ein bisschen deutsches Nationalteam war mit Michael Schumacher, mit Nico Rosberg, dann war Nick Heidfeld noch Testfahrer im ersten Jahr, der Silberpfeil wieder da, ein richtiger Werksilberpfeil. Dann hat man irgendwann gemerkt, der Weg ist vielleicht nicht ganz so richtig und hat das so ein bisschen wieder umgestellt. Michael Schumacher ging dann weg, Ross Brawn ging dann weg, wobei ich nicht glaube, dass der das Problem war. Aber diese Erfolgsära ging ja erst ein paar Jahre später los. Und bis dahin war Mercedes nicht so erfolgreich. Nichtsdestotrotz hat Mercedes immer an diesem Formel-1-Programm festgehalten und auch lange bevor die schon Werksteam waren. Das muss man nämlich mal sagen, während Renault gegangen ist, wieder gekommen ist, Honda war weg, ist wieder gekommen, BMW, Toyota, alle sind sie weg. Die einzige Konstante aus diesen Herstellern, die immer dabei war, das ist Mercedes. Und das ist in den letzten Jahren auch ein sehr großer Verdienst von Dr. Zettle gewesen, der seiner Mannschaft da das Vertrauen ausgesprochen hat. Auch der Betriebsrat von Mercedes ist ja nicht immer hinter diesem Projekt gestanden. Momentan ist es da ganz ruhig, also da hört man überhaupt keine Kritik an dem Geld, das da ausgegeben wird, eben weil sehr viel wieder zurückkommt, monetär durch Sponsoreneinnahmen und so und dann natürlich auch durch den Werbewert. Also da darf sich Dr. Zettle, glaube ich, schon ein Teil dieser Erfolgsära durchaus auch seine Brust helfen, auch wenn er natürlich keinen Einfluss auf das Tagesgeschäft dieses Teams hatte. Also das ist ganz klar nie seine Angelegenheit gewesen, aber die richtungsweisenden Entscheidungen, die hat er letztendlich mitgetragen und ganz entscheidend mitgetragen.
Ja, und er wurde ordentlich gefeiert, hat ja auch noch von Toto Wolff im Anschluss an das Rennen bei der Medienrunde sein Lob bekommen, ja, für die ganze Arbeit, die er da geleistet hat und die Mercedes-Dominanz, oder du hast sie gerade angesprochen, sie wächst und wächst und wächst und dann werden natürlich die Stimmen laut, es muss was getan werden am Reglement und also viele auch von euch in unserer Start and Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, in unserer Telegram-Gruppe sagen das, es muss sich was ändern, alle müssen näher zusammenrücken, aber ja, ich glaube, da drehen wir uns halt auch ein bisschen im Kreis, weil, das haben wir auch schon öfter besprochen, im Endeffekt ist die Formel 1 nie anders gewesen. Es gab irgendwie immer ein Team, was eine Zeit lang dominiert hat, wo es dann für die anderen Teams hieß, jetzt müssen wir irgendwie rankommen. Dann gab es vielleicht mal den ein oder anderen Wechsel im Reglement, aber im Endeffekt ja, ist das eigentlich auch der Lauf der Dinge in der Formel 1 und das dürfte eigentlich keinen Fan mehr so wirklich überraschen.
Nee, eigentlich nicht. Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, so dominant wie Mercedes war noch kein Team. Ja, das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich aber völlig richtig, dass die Formel 1 immer so war. Das haben wir schon oft genug besprochen hier. Ich glaube, man vergisst vielerorts jetzt die Fans, vergessen, glaube ich, viel, was früher war. Also man sieht es immer nur kurzfristig. Es ist halt auch so, wäre jetzt Ferrari dieses Jahr so dominant oder letztes Jahr, da wird man sagen, oh super, ja, das ist aber super, weil Vettel Weltmeister oder wäre halt Ferrari an Mercedes Stelle und Vettel wird halt jetzt 8-mal Weltmeister sein oder so. Damals bei Schumacher hat man hier damals auch nichts gesagt. Klar, die Gegebenheiten waren noch irgendwie immer ein bisschen anders. Da konnte vorher vorne irgendwie mal einer reinstechen, da war es halt explizit Michael Schumacher und nicht Ferrari. Aber trotzdem, das gab es halt immer schon. Ja. McLaren früher auch, oder Williams. 92 damals hatte Williams ja auch 5 Doppelsiege hintereinander. Ich weiß halt nicht, ob man da gesagt hat, jetzt brauchen wir mal eine Änderung im Reglement. Das glaube ich fast eher nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ja, es ist halt so. Ich verstehe es halt auch nicht immer so ganz, warum man möchte, dass die enger zusammenrücken. Also wenn ich mir einige Kommentare mal so durchlesen habe, will man ja eigentlich immer, dass alle mit dem gleichen Auto fahren, so vom Prinzip, aber das ist natürlich überhaupt nicht die Formel 1, da muss man sich die Formel E angucken, zum Beispiel oder IndyCar, da gab's, hat ja auch jemand bei uns in der Gruppe gepostet, dass sich die IndyCar-Fahrer so ein bisschen drüber ausgelassen haben, dass da irgendwie so viel Rückstand ist zum ersten und sowas, und dann denke ich mir, ja gut, Nee, in IndyCar ist das anders und das Rennwochenende in Indianapolis auf dem Grand Prix-Kurs war vielleicht auch sehr interessant, aber das guckt halt auch niemand. Und das liegt halt eben aber, glaube ich, auch genau daran, dass da eben jetzt nicht so eine dominante Kraft ist oder irgendein Team, was alle überstrahlt. Zum Beispiel jetzt in der Formel 1 haben wir ja Ferrari, was ja kennt man ja einfach. Das ist einfach, sind viele Fans und so. Und in der IndyCar gewinnt halt in der einen Woche der andere und in der anderen Woche gewinnt der. So, weil es ist dann auch völlig egal, weil es relativ bedeutungslos ist. Außer es ist in die 500, da geht es halt um was irgendwie. Gleiches ist in der MotoGP, die ja auch immer angebracht wird, aber das haben wir auch schon mal gesagt, bitte vier Räder nicht mit zwei Rädern vergleichen. Das ist auch irgendwie Unsinn, aber da ist so ein Grand Prix-Sieg auch nicht unbedingt so viel wert. Und da ist, ja, ich sag mal so, Marc Marquez auch relativ dominant die letzten Jahre gewesen, muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Und ja, natürlich ist es langweilig, ja, das haben ja alle anderen von 2001 bis 2004 mit einigen Abstrichen auch erlebt, das fanden wir ja alle ganz toll, und ja, aber wenn es die anderen dann nicht hinkriegen, Ferrari war ja letztes Jahr dran, ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, und das Jahr davor, also sie haben es ja nicht hingekriegt, und sie kriegen es auch dieses Jahr nicht hin, man hätte zum Beispiel in Bahrain gewinnen können, ja, da wissen wir alle, was passiert ist. Wenn es die anderen nicht hinbekommen, ja, was soll denn Mercedes machen? Ja? Also was sollen sie denn machen? Sollen sie jetzt langsamer fahren? Will man wieder sagen, okay, fahrt bitte mit einem Reifensatz durch und dann kommen wieder nur 6 Autos, die an den Start gehen oder sowas? Oder will man jetzt wieder irgendwie 80.000 Mal ins Reglement eingreifen, so wie es in den 2000ern war? Will man das machen? Dann ist wieder jeder verwirrt. Ja? Dann macht man vielleicht plötzlich Qualifyings, wo dann wo es zwei Sessions gibt, sondern werden die Zeiten zusammengezählt oder sowas. Also das finde ich halt alles irgendwie nicht den richtigen Weg. Klar müsste man halt irgendwas ändern, aber die Frage ist halt wie, ohne dass es zu künstlich ist. Ja? Und großer Faktor ist halt auch eben Lewis Hamilton. Klar, jetzt hat man dieses Jahr Valtteri Bottas, der auch besser ist, als man erwartet, der vielleicht auch sogar um die WM mitkämpfen kann. Aber der große Faktor ist halt Lewis Hamilton. Und ja, es sind halt aber auch jetzt gerade mal 5 Rennen. Und dahinter ist es halt auch relativ spannend eigentlich, wenn man sich das Mittelfeld anguckt. Und es wird ja auch immer auf Ferrari gezeigt. Ja, was mit Ferrari? Warum kriegen die das nicht hin? Aber was denn eigentlich mit Red Bull? Also das ist ja, also die sind ja eigentlich fast noch näher dran, aber kriegen es ja auch nicht hin. Ja, so, und es ist ja bezeichnend, dass Max Verstappen Dritter in der Fahrer-WM ist und eben nicht Sebastian Vettel. So, es gibt, glaube ich, keinen Schlüssel dafür. Ich glaube, der Schlüssel wäre, die Autos wieder unzuverlässiger zu machen und vielleicht weniger Daten, also dass die Teams weniger Daten sammeln dürfen, etc., solche Geschichten, dass vielleicht wieder mehr Teile am Wochenende erlaubt sind. Klar spielt das auch Mercedes in die Karten, genauso wie wenn man jetzt sagen würde, ihr dürft wieder mehr testen, aber eben auch allen anderen. Ich glaube, das wäre fast der einzige Schlüssel, als wenn man jetzt sagt, komm, wir nehmen jetzt die ganzen Aerodynamikteile wieder ab, so wie vor 10 Jahren. So, dann hast du wieder eine Saison, wo es dann relativ gut ist, oder zwei, und danach ist wieder alles so wie vorher. Also, es ist halt, wie es ist.
Ist es das, Christian? Ist es halt, wie es ist? Würdest du es auch so sehen wie Ole?
Ja, ich kann Ole da in sehr vielen Punkten recht geben. Ich habe übrigens gerade mal mir den Spaß gemacht und mir den WM-Stand oder die WM-Tabelle von 2004 aufgemacht, weil von den ersten 13 Rennen hat Michael Schumacher 12 gewonnen und er hätte wahrscheinlich auch das 13. gewonnen, wenn nicht in Monaco eben Montoya reingerauscht wäre im Tunnel. Das war doch das Rennen, glaube ich, oder?
Ja,
das war das. Also so, davon sind wir eigentlich relativ weit entfernt, weil was, glaube ich, schon der Unterschied ist im Positiven von dieser Mercedes-Ära jetzt im Vergleich zu zum Beispiel Williams Anfang der 90er Jahre. Also wenn die durchgefahren sind, haben die ja jedes Rennen gewonnen, da waren die anderen völlig chancenlos, mit Vorsprung jenseits von Gut und Böse, teilweise das komplette Feld überrundet. Das gibt es heute eigentlich in der Form nicht. Also Ferrari war letztes Jahr zumindest bis Hockenheim eigentlich drüber hinaus in diesem WM-Rennen drin. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, weil Mercedes sehr viel richtig macht und die anderen sehr viel falsch auf der taktisch-strategischen Ebene, aber dass die rein vom Auto her und vom Speed so komplett überlegen wären, wie das zum Beispiel Williams Anfang der 90er war, das eigentlich nicht der Fall. Also in diesem Seriengewinnen von Mercedes ist der Weg zum WM-Titel trotzdem meistens irgendwie von ein bisschen Spannung gekennzeichnet gewesen. Und dieses Jahr, wenn es nicht von außen kommt, kommt es von Valtteri Bottas, bisher zumindest. Insofern finde ich das spannend. Und vielleicht noch ein Wort, das auch noch anknüpft an das, was der Ole gesagt hat. Ich finde solche Ehren, wenn man mittendrin ist, klar, sind sie teilweise nicht so prickelnd und nicht so aufregend. Was es aber natürlich macht, ist, es produziert Megastars. So wie Golf, ja. Ich weiß nicht, keiner von uns ist wahrscheinlich Golf-Fan, aber jeder kennt Tiger Woods. Und wenn du irgendwo in der Zeitung was liest, selbst Leute wie wir lesen dann vielleicht mal, ey, der hat jetzt wieder ein US Open gewonnen. Oder Roger Federer im Tennis. Da haben alle drauf gewartet, bis er entthront wird. Bei Tiger Woods das Gleiche. Und Michael Schumacher war das auch so. Und ich glaube, dass das erste Jahr sozusagen, wo diese Mercedes-Dominanz fällt, da wird das Interesse dafür umso größer sein, weil sie alle fragen, wem gelingt es, diese Bastion zu durchdringen, so wie es damals bei Schumacher auch war. Da haben alle gefragt, wer wird der Erste sein, der ihn schlägt, und dann war dieses Riesenduell Fernando Alonso gegen Michael Schumacher, was dann 2 Jahre, die dafür die 4 davor so ein bisschen entschädigt haben, oder für die 5. Ja, und das sehe ich gerade passieren bei Mercedes. Und ich glaube auch übrigens, ich habe da vorhin noch ein bisschen drüber nachgedacht, über diese Gerüchte, über die wir mit Marc auch gesprochen haben. Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, der ja gesagt hat, er hat mit Lewis Hamilton da schon drüber gesprochen und er versteht den Wunsch. Ich kann mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, ja, mir hat niemand einen Wink gegeben oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden sich darauf geeinigt haben, so Lewis, du bleibst jetzt bis Ende 2020 bei uns, dann bist du im besten Fall 7-mal Weltmeister, genauso groß wie Schumi. Das ist, glaube ich, deren Ziel. Und dann wird Lewis Hamilton vielleicht sagen, und jetzt gehe ich zu Ferrari und hole mir den 8. in Schumis Team. Das wird seiner Karriere noch die Krone aufsetzen, glaube ich. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das Gesprächsgegenstand war. Und sobald ich die Gelegenheit dazu habe, werde ich das in Toto Wolff auch fragen.
Das ist aber auch so ein schmaler Grat zwischen noch cool, dass er diesen Rekord knackt, und Schlag in die Fresse, wenn er mit Ferrari den 8. holt. Also das könnte auch... Ja. Wir sind in Deutschland nach hinten losgehen.
Genau, das wäre ja wieder in Deutschland wird wieder unser Schumi, kann nicht sein. Ja, aber das ist halt so im Sport. Irgendwann kommt jemand und dann ist der besser. So, weil Schumi war ja auch besser als dann Fangio. Vorher haben auch viele gesagt, Fangio, der Größte, neben Senna. So, der konnte halt die WM-Titel holen. Frage ist, ob er sie geholt hätte, aber davon mal ab. Tennis ist ein ganz gutes Beispiel, Christian. Ich habe das gestern mal nachgeguckt. Wimbledon haben seit 2003 exakt 4 Personen gewonnen bei den Männern. Das ist jetzt auch nicht so spannend.
4? Tatsächlich? Ja, Federer, 4. Djokovic, Murray, Nadal einmal, glaube ich. Ah, Murray, richtig.
Ja. Ja. 4 Leute. Ja. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend. So, wenn man sich das mal so in der Formel 1 anguckt, seit jetzt 2010 sind jetzt auch nur 3 Leute Weltmeister geworden. Ja, also, dass jetzt so krass dominant ist, ist natürlich in gewisser Weise schade, weil man will natürlich auch mal sehen, dass jemand anders gewinnt. Aber was will man machen? Wir können da ja sowieso nicht eingreifen. Das ist ja das. Das verstehe ich auch immer bei solchen Argumentationen nicht. Verstehe ich jetzt übrigens auch. Kurz off-topic. Du guckst ja noch, Kevin, gleich, wenn wir fertig sind. Game of Thrones, verstehe ich auch nicht. Das hat immer was mit Erwartungshaltung zu tun. Ja? Und natürlich kann man sich tausende Sachen ausmalen, wie es sein könnte. Man könnte sich ausmalen, dass Max Verstappen dieses Jahr Weltmeister wird. Aber es ist halt nicht so. Ja? Und dann kann man enttäuscht sein, aber die Frage ist immer, auf welcher Grundlage.
Ole Waschkau, nicht nur Gewinner eines Comedy-Roasts, sondern auch der Mann für die realistischen Ansätze hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Gerne eure Meinung genau zu diesem Thema mal. Sind die Erwartungen zu hoch? Seht ihr das ja ähnlich wie Ole? Seht ihr es anders als Ole? Seht ihr es anders als Christian? Wie steht ihr zum Thema Dominanz in der Formel 1, zu Ehren in der Formel 1? Gerne mit dem Hashtag StartingGridMSP bei Twitter, wenn ihr uns da folgen wollt, @MST_ChristianN für Christian Nimmervoll, @MikeWeiss, MIKEVICE für Ole Waschkau, @KS_0811 für mich, Kevin Scheuren, @MeinSportPod, wenn ihr dem Sender folgen wollt. Gerne auch in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe kommen, gerne in die Telegram-Gruppe kommen, @StartingGrid, einfach mal danach suchen und da mitdiskutieren. Möchten wir sehr, sehr gerne hören und lesen, was ihr dazu zu sagen habt. Es ist, glaube ich, ein Thema, was uns noch lange Zeit beschäftigen wird, wenn es um die Formel 1 geht, und es gehört einfach auch dazu, genauso wie eine letzte kurze Pause, und dann geht es hier nochmal weiter, denn wir müssen, Christian, noch einen Wetteinsatz finden. Wir haben ja noch was offen, ne? Das müssen wir heute klären, ob Renault tatsächlich die Enttäuschung der Saison wird. Sie tun alles dafür, und das würde natürlich bedeuten, dass Christian Immervoll eine schöne Wette einlösen muss, ja? Und was das für ein Einsatz sein könnte und noch ein bisschen was aus dem Kessel Buntes, das nach einer kurzen Pause hier bei uns bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Die Rückschau auf den großen Preis von Spanien. Ja, ich glaube, wir haben so weitestgehend alles besprochen, was wir besprechen mussten. Günther Steiner wird sicherlich auch mit seinen Fahrern gesprochen haben. Er wollte ja direkt nach dem Rennen, hat er ja Kevin zu sich berufen, Kevin Magnussen, und ihm gesagt, so, das Erste, was du machst, ist zu mir zu kommen. Und Romain Grosjean wurde beruhigt von ihm. Ne? Bin mal gespannt, wie sich das Problem löst. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Ole, die Leistung von Toro Rosso am Wochenende auch wieder ziemlich, ziemlich gut. Alfa Romeo dagegen ziemlich, ziemlich schlecht.
Ja, das war nix. Also das, da hat man sich eigentlich auch mehr erwartet. Ja, sind wir bei der Erwartungshaltung. Aber die waren ja im bisherigen Saisonverlauf, also Kimi Räikkönen in dem Fall, und auch bei den Tests in Barcelona ja doch relativ gut. Hier war es ja eher nix. Da waren sie vorletzte. Na, wobei, sie waren eigentlich letzte Kraft, weil bei Williams von Kraft zu sprechen, das ist ein bisschen schwierig. Also ein vor Williams, aber auch Racing Point war ja nix. Also Stroll hat ja tollen Moment gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Das war klasse, hat er gut gemacht. Und Perez war ja auch nix. Also das war doch schon relativ erstaunlich. Aber Toro Rosso war super. Also schade auch für Alexander Albon, dass es dann doch nicht mehr geschafft hat in die Punkte, aber lange Zeit beide mit beiden Autos in den Top 10, und das ist doch eine relativ gute Leistung. Also da bin ich mal gespannt, wie es da so weitergeht. Also das ist halt das Interessante bei Toro Rosso, da spricht halt auch keiner drüber. Die machen einfach. So, ja. Die machen halt einfach ihr Ding. Und die fahren gut, also allen voran auch Dani Kiat, ja. Also der sein Talent wieder mal oder endlich mal wieder unter Beweis stellt. Also deswegen ist es schon ziemlich gut. Bei Alpha weiß man jetzt natürlich nicht genau, woran es lag. Das kann natürlich im nächsten Rennen in Monaco wieder besser sein. Das liegt Kimi ja auch ganz gut. Es kann halt auch ähnlich sein. Also vielleicht ist es so ein bisschen so ein Rauf und Runter. Für Haas wäre natürlich mehr drin gewesen. An sich. Gerade auch für Romain Grosjean. Das war das einzige so Spannende, so ein bisschen nach der Safety-Car-Phase, dann diese Duelle im Mittelfeld. Und ja, ich bin von Toro Rosso doch angenehm überrascht, muss man sagen. Bin gespannt, wie es da die nächsten Rennen weitergeht.
Christian und Racing Point, auch da ist man mit größeren Erwartungen, glaube ich, nach Barcelona gekommen. Man war sehr selbstbewusst davor bei Paddock Pass, dem YouTube-Format von Will Buxton, konnte man das ganz schön sehen eigentlich. Sergio Perez war sehr angetan. Aber im Rennen eher 15. und Lando Norris hat Lance Stroll sein Rennen gekostet. Also diesmal war es eben nicht Lance Stroll, obwohl der auch seine Probleme hat an diesem Wochenende, was einen Crash anging. Ja, aber da baut man, glaube ich, darauf, dass man in den nächsten Wochen und Monaten noch ordentlich Geld und Zeit investieren kann, um das Auto auf Vordermann zu bringen.
Ich glaube sogar, dass die noch langfristiger denken oder zumindest denken sollten, wenn sie es nicht tun. Weil mein Gefühl ist, dieses Team ist ja noch nicht groß, was das Personal angeht. Ja, die haben, ich habe mit Ottmar Safnauer in Baku ein Interview geführt, die haben 20 Leute bisher eingestellt. So riesengroß werden die auch gar nicht expandieren, was das reine Personal angeht. Aber die haben ja Land dazu gekauft, die bauen jetzt eine neue Fabrik. Da ist viel im Umbruch, und ich habe so das Gefühl, dass das einfach ein bisschen Ressourcen kostet und nicht der volle Fokus auf die Rennfahrerei sozusagen gerade geht, was wichtig ist für die zukünftige Entwicklung dieses Teams. Aber glaube ich, heißt, dass die momentan halt ein bisschen Durchhänger haben. Das ist mein Gefühl, ich kann mich irren. Die Frage ist, schaffen die es dann? Weil die werden trotzdem nicht die gleichen Mittel haben in Zukunft wie jetzt Ferrari oder Red Bull oder Mercedes. Schaffen die es dann, den nächsten Schritt zu machen? Also einen Schritt zurück, zwei nach vor sozusagen. Oder ist es ein Schritt zurück und einer wieder nach vor? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass sich so ein bisschen erklären lässt, warum die nicht so gut unterwegs sind. In den letzten Jahren war es ja auch so, dass die oft schlechter gestartet sind. Dann haben sie ein Update gebracht, dann ging es plötzlich voran. Vielleicht kommt das dieses Jahr noch. Das große Update war ja Barcelona jetzt nicht. Aber momentan sind die nicht Top 4 verdächtig, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Also ein Gegner weniger für Renault.
Ha, sehr schöne Überleitung. Ich wollte eigentlich noch kein Wort zu Williams verlieren. Mach ja nicht. Wir kommen zu unserer Wette und zu Renault. Christian, wir haben ja eine Wette am Laufen. Wird Renault die größte Enttäuschung der Saison? Du hast ja gesagt, sie werden Vierter in der Konstrukteurswertung.
Ja.
Glaube ich immer noch dran, nicht. Übrigens, auch, ja. wenn Barcelona jetzt mein Vertrauen in die Wette nicht gestärkt hat, muss ich zugeben.
Ja. Und wir haben dann euch gefragt, nach einem schönen Wetteinsatz. Ja, wir wollen ja was machen und sind zwei, drei coole Sachen reingekommen, wie ich finde. Eins von Manuel Nofollow, der nächste Winter kommt bestimmt, der Verlierer schuldet dem Gewinner einen Boxenstopp, also einen Reifenwechsel, so richtig, mit Wagenheber und Kreuz. Christian, ja, das könnte man machen. Ja, das könnte man
machen.
Oder Andreas Müller.
Kannst du mir da eine Mehrwertsteuerrechnung ausstellen dann dafür?
Nee, ich berechne keine Mehrwertsteuer als Kleinunternehmer, das weißt du doch. Andreas Müller, wenn Kevin verliert, Bart rasieren und wenn Christian verliert, Vollbart drauf?
Habe ich ja fast. Meiner wächst zwar nicht richtig, aber es ist viel Bart im Gesicht.
Und ich sehe wieder aus wie 12. So, das lassen wir mal schön sein. Was haben wir noch gehabt? Genau, jetzt ganz aktuell noch ein Wetteinsatz aus der Telegram-Gruppe und zwar von Helge. Der Verlierer der Wette schreibt in Anlehnung an Christians Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, über den Sieger der Wette. Also Christian über Kevin beziehungsweise umgekehrt. Schön mit Lächelbildchen etc. Die Kolumne darf Ole dann im Podcast vorlesen hier oder in der Facebook-Gruppe reinstellen. Also Telegram meint er. Oder noch besser, er wird im Motorsport-Network veröffentlicht. Finde ich auch ganz cool, Christian, muss ich sagen. Also so einen kleinen Text von dir über mich, ne, warum ich am besten geschlafen habe.
Ja, aber das wird dir umgekehrt sein.
Das glaubst auch nur du. Und dann, ja, eigentlich das Highlight, ne, an Wetteinsatz, Mike Radkamp. Der Verlierer muss eines von diesen McLaren Honda Stoffel Van Dorn T-Shirts kaufen und danach ein Selfie hochladen, wie man das auch wirklich trägt. Und ich habe dann noch hinzugefügt, du musst es machen und zwar im Pressezentrum bei einem Formel 1 Grand Prix. Ja, also das wird ja auch so sein. Also ich bestelle das schon mal für dich. Oder du bestellst. Das ist ja noch im Angebot. Ne? Noch kann man es ja im Angebot finden bei McLaren auf der, im Shop. Also war da was für dich dabei, Christian, wo du sagst, das machst du mit?
Ich würde alles mitmachen. Also ich würde mich da vor keiner Nummer drücken. Auswählen darfst ruhig du und oder Ole wäre
Ole,
noch
ja,
besser.
Eigentlich müsste Ole es aussuchen. Was sagst du? War da was dabei oder ist dir noch was
eingefallen? Den hast du ja jetzt geschmiert.
Nee, Ole, also das Ding mit dem Van Dorn-Shirt finde ich natürlich richtig sehr gut. Dann müsste man sich halt überlegen, was man bei Kevin macht. Ja, also vielleicht muss Kevin mit einem FC Köln-Trikot Och. In den Leverkusen-Block gehen oder so.
Ja, boah,
ein bisschen Verhältnismäßigkeit herstellen. Wenn das, dann das, weil bei Kevin wird es natürlich schwierig. Kevin, also selbst wenn Kevin jetzt im Paddock wäre, man kennt ihn da ja nicht unbedingt. Das heißt, es ist nur halb so lustig, wenn Christian mit einem Van Dorn-Shirt ins Paddock gehen würde. Das wäre schon sehr lustig.
Ja, aber das würde ich sogar noch toppen, wenn Kevin da wirklich beim Fußball irgendwie so Schabernack treibt, der da auch ein bisschen vergleichbar ist, dann würde ich mit dem T-Shirt sogar zu einem Interview, was ist denn jetzt so der Hauptkonkurrent bei McLaren? Früher war das ja Ferrari, aber dann würde ich da glatt zur Medienrunde gehen mit dem T-Shirt.
Wäre mir nicht ja, so das wäre super, ja.
Und im Idealfall noch ein Selfie mit dem Teamchef machen, das geht
ja. Als. Oder halt mit Zac Brown, wäre auch sehr lustig.
Ja, nee, bin ich dabei.
Also das Ding ist, wenn ich mit einem FC Köln-Trikot in die Kurve gehe, werde ich halt verprügelt. Also ja, ich glaube nicht, dass du verprügelt
wirst. Das sind halt Details. Ja, das muss man halt mal irgendwie.
Ja, aber das muss halt jemand filmen, dann ist ja lustig.
Das stimmt, ja.
Ach, hier ist auch noch ein Wetteinsatz, der ganz lustig ist, aber den kannst du nicht umsetzen, Christian. Also ich könnte es machen. Verlierer der Wette muss sich die Quali und das Rennen des Porsche Supercup und beide Rennen der Formel 3 live vor Ort in 2020 ansehen. Ort darf er selber aussuchen, am besten Barcelona, das wird schwierig. Darf aber die Hauptevents der Formel 1 nicht sehen, da geht's ab ins Hotel.
Ja, das wird in der Tat ein bisschen schwierig.
Das ist auch gut, ja.
Ja, okay.
Oder Karten für den Formel 3-Test kaufen vor der Saison oder so.
Ja.
Ach, oder DTM, das ist auch ähnlich spannend.
Pass auf, aber andererseits könnte ich das...
Also ich bin ja, wir können das ja nochmal rausziehen. Ich bin ja für die T-Shirt-Wette. Mein Einsatz steht und für Kevin können wir jetzt nochmal aufrufen, dass sich da jemand was Kreatives dazu einfallen lässt, was jetzt nicht unbedingt den Formel-1-Paddock erfordert.
Nein, doch, du nimmst mich mit und ich ziehe ein Van Dorn-T-Shirt an.
Ja, aber das ist ja wahnsinnig peinlich für mich. Dann laufe ich mit jemandem rum, den keiner kennt, wo sich alle fragen, was denn das für ein Gestörter, der hier mit dem Van Dorn-T-Shirt aufkotzt und Finn hat dann immer voll da im Schlepptau. Also das ist für mich schlimmer, als das selbst tragen zu müssen.
Na gut, dann dürft ihr zu Hause ein bisschen weiter schauen. was für mich vergleichbar wäre, was ich machen muss. Ne? Also, was weiß ich, vielleicht ein John Cena T-Shirt bei einem WWE-Presse-Event tragen oder so.
Das ist auch sehr gut, muss man sagen.
Ne? Ja. Also, ja, bist du bei Wrestling manchmal oder wie?
Ich ja, ich bin jetzt am Donnerstag bei der WWE in Hamburg wieder, deswegen ja auch You Can See Me, weißt du.
Ja, das ist doch perfekt, dann kaufen wir dir doch ein irgendwie Diddlemaus-T-Shirt oder so, oh. Mit der gehst dann zur PK.
Okay, aber das danach, okay, das können wir machen. Das, okay, pass auf, das machen wir, okay? Gut, das machen wir.
Perfekt, cool.
Okay, cool,
das machen wir. Wir schütteln uns virtuell die Hand.
Okay, also nochmal zur Aufnahme und Ole, du bist ja Zeuge. Also, wenn
Renault, ich bin Zeuge.
Wenn Renault Vierter wird oder besser in der Konstrukteurswertung, muss ich mit einem Diddlemaus-T-Shirt zu einem WWE-Presse-Event gehen und ein Selfie mit einem Wrestler machen. Je nachdem, welcher Wrestler
perfekt. Das da ist.
Vielleicht ja mit Cesaro.
Ja.
War ja am Wochenende am Start.
Stimmt, der war am Start. Ne? WWE-Superstar Cesaro hat ja viel gemacht dort. Das ist auch noch ganz interessant eigentlich, Christian. Ist da was zwischen Liberty und der WWE im Anmarsch? Könnten wir bald Formel-1-Fahrer im Wrestling-Ring sehen?
Keine Ahnung, fände ich aber sehr geil, wenn dann so, ich stelle mir gerade so Esteban Gutierrez vor, der jetzt nicht gerade mächtig gebaut ist im Wrestling-Ring, ja, wäre sicher spannend.
Hamilton hat ja schon mal eine kurze Wrestling-Aktion vor ein paar Jahren in Mexiko gemacht, als sie so eine Lucha Libre-Aktion von Puma hatten. Ich glaube, das war ein Vorarm oder so, also der Move heißt so. So, und wenn Renault schlechter als Platz 4 reinkommt, was natürlich der Fall sein wird, muss Christian Immervoll mit einem Stoffel van Dorn T-Shirt zu einer McLaren Medienrunde gehen und ein Selfie mit dem Teamboss machen, der gerade da ist. Ob das dann Andreas Seidel oder ob das, am besten ist es Zac Brown. Also das wäre schon, the buck stops with me. So, das, das wäre geil. Also okay, aber das ist gut, das machen
wir. Und dann bitte bei Instagram oder bei Twitter oder so posten, dann mit der Unterschrift We make McLaren great again.
Ja, Deal, steht. Okay, super. Und Ergänzung noch, das T-Shirt sucht der jeweils andere natürlich aus. Also, weil es gibt ja mit Sicherheit auch coole Diddlemaus-T-Shirts. Ja. Aber so eins kriegst du nicht.
Boah, dann besorge ich dir so ein richtig billiges Stoffel van Dorn T-Shirt. So. Stoffel for the win, so was so belgische Omas tragen. Formel 1 Grand Prix in Belgien, weißt du so. Super, ey, das wird cool. Ja. Das wird cool. Okay, doch, also finde ich lustig. Finde ich gut, machen wir so. So, das wird schön.
Hand drauf.
Hand drauf, Christian. Ja, nur Ole kommt da fein raus, ne? Aber gut.
Ja, gut.
Da fällt uns auch noch was an.
Ole sehe ich am Donnerstag. Vielleicht, wenn ich ein paar Bier drin habe, finde ich für ihn auch noch einen Wetteinsatz. Haben wir noch was zu erzählen? Eigentlich nicht.
Ach so, ich weiß nicht, ob ihr es schon erwähnt habt. Ja?
Sag's.
Bin ja jetzt hier erst reingeschneit. F1 TV, ja, dieses Wochenende, überhaupt gar keine Probleme.
Habe ich auch
gemerkt. Muss man mal erwähnen.
Ja.
Weil es ja in letzter Zeit doch relativ sehr viel Kritik gab und es natürlich auch in Baku jetzt nicht unbedingt so gut funktioniert hat bei den Formel 1 Sessions, ja, allen voran im Qualifying und im Rennen, aber dieses Wochenende in keiner einzigen Session nur ein einziges Problem, egal in welcher Rennserie, und das bei dem Pensum, den man da abgespult hat, mit Porsche Supercup Training, ja, wer das gesehen hat, Respekt, ich glaube 18:45, klasse. Am Freitag. Und Formel 3 und Formel 2 und Formel 1 absolut alles einwandfrei. Und wenn man so weitermacht, dann wäre das auf jeden Fall keine schlechte Sache.
Habe ich auch auf dem F1 TV geguckt und war sehr begeistert darüber, dass es gar keine Probleme gab. Also es hat nicht einmal ausgesetzt. Den Pokal müssen wir noch bewerten. Gab ja wieder einen Designer-Pokal von einem Designer, dessen Namen ich vorhin gelesen habe, aber schon wieder vergessen habe. Macht nichts. Natürlich muss man diesen Pokal bewerten und ich bewerte ihn mit einer 3 im Schulnotensystem. Also ich finde, man hätte sich wieder was ein bisschen was Besseres einfallen lassen können. Ne? Also ich glaube, am meisten stört mich am ganzen Plastik, den sie da verwenden für diesen Pokal. Ja. Also so von wegen Nachhaltigkeit und so. Ne? Und Lewis Hamilton, der immer Plastik aus dem Meer fischt, der kriegt dann Plastikpokal mit nach Hause. Ja, gut. Also, ne, also da könnte man sich was anderes überlegen. Aber ich fand das Design jetzt nicht super, super schlecht. Hier irgendjemand in der Facebook-Gruppe war total, oder in der Telegram-Gruppe war total angepisst vom Pokal. Fand das wohl der hässlichste jemals vergebene Pokal war. Von Christian hat das gesagt. Also nicht du, Christian, immer vor, sondern Christian aus der Telegram-Gruppe.
Aber ich schließe mich an.
Okay.
Ich habe ihn gerade aufgemacht, weil ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt. scheußlich. Schlimmer war nur der Recycling-Pokal in Interlagos.
Ja.
2009, 10 irgendwann.
Ne? Aber, ne, also gut, es ist halt von einem Künstler gemacht. Ne, deswegen
ja,
ist
Künstler, aber weißt du, ich bin da bei Sebastian Vettel. So ein Pokal muss halt irgendwie Gold, Silber, auf jeden so, Fall Blech sein.
Genau.
Ja. Ein bisschen Tradition und so, das finde ich schon auch deutlich gut. Oder, den finden ja auch nicht alle geil, aber das, was Spielberg macht, mit diesem so halb Holz, halb ein bisschen Bronze, Gold, Silber, das finde ich auch einigermaßen cool. Also das geht noch, ja. Und aber so nur Plastik ist halt echt
scheiße. Eben, und im Sinne der Nachhaltigkeit ist Holz ja sogar ganz cool. Übrigens, dieses neue Red Bull Motorhome sieht ja wohl mega geil aus.
Ja, das stimmt.
Also da würde ich ja wirklich gerne mal hin und ein Döschen trinken, muss ich sagen. Also das ist schon, ich glaube, Christian, da kannst du dich drauf freuen, ne, da in Österreich dann mal wieder da reinzuschneiden und Dr. Marco zum Frühstück zu treffen.
Ja, so.
Übrigens, auch ganz nett, Andreas Müller hat das auch in der Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe angedeutet, der Live-Ticker jetzt auch in der App. Endlich hat es geklappt, Christian. Und es ist wirklich gut, dass er da ist.
Ja, Kompliment an unsere Technik. Damit habe ich gar nichts zu tun. Die kann man vielleicht an der Stelle mal erwähnen. Marco Helgert und Olli Trebes machen unwahrscheinlich gute Arbeit und sind nicht nur Programmierer, sondern auch echt Racer sozusagen. Marco Helgert, ganz, ganz witzige Geschichte, unser Head of IT, hat ja eine riesen Datenbank aufgebaut. Also wenn irgendjemand eine Frage hat, so Heinz Brüller mäßig, wann 1952 Fahrer XY ein Ringrennen gewonnen hat, Marco Helgert weiß das. Da braucht er seine Datenbank gar nicht dafür.
So, dann bitte ein großes Lob an Marco und alle, die bei euch im Team arbeiten natürlich, die wirklich Woche für Woche da tolle Inhalte liefern, der Live-Ticker Tag für Tag und wirklich hervorragende Berichte rund um die Formel 1, aber den Motorsport generell natürlich auf motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und bevor wir jetzt wirklich Schluss machen und ich zu Game of Thrones komme, noch ein paar iTunes-Rezensionen, die reingekommen sind in den letzten paar Wochen. Buddha 268, 5 Sterne. Ich finde die lockere und lässige Art, wie hier berichtet und diskutiert wird, einfach toll. Kein ödes Schwarz und Weiß, sondern ehrliche und persönliche Meinung, macht weiter so. Michi 1.0 schreibt, es ist einfach super, es wird nicht nur geplaudert, sondern es werden auch nützliche Dinge erzählt, es ist lustig und cool. Er sagt, bester Podcast der Welt. Ebenso wie F1TurtleKiller-03. Er findet, wir machen einen tollen Job. Ihr sagt Sachen, wie sie sind und macht Vettel und Co. nicht besser, als sie sind. Eure Stimmen sind angenehm und man kann euch leicht 3 Stunden zuhören. Einfach nur cooler Podcast. Gruß Julian. Und Iowa 2210. Hallo zusammen. Ich höre seit nunmehr als einem Jahr euren Podcast und freue mich immer auf neue Folgen. Macht weiter so. Ihr seid ein echt cooles und kompetentes Trio. In diesem Sinne, keep racing, guys. Gruß Ioannis. Ioannis, 5 Sterne von dir. Vielen Dank an dich und an alle, die uns bewertet haben bei iTunes. Schreibt doch gerne eine iTunes-Rezension, wenn ihr möchtet. Und einstweilen machen wir Schluss für heute. War, glaube ich, jede Menge für euch dabei. Jetzt am Ende nochmal so ein bisschen was aus dem Kessel Buntes, ein bisschen was Lustiges, aber viel, was Marc Surer uns mit auf den Weg gegeben hat. Viel, was wir noch besprochen haben zum Thema Dominanz, zum Thema Ehrenbildung in der Formel 1. Wie gesagt, gerne an der Diskussion teilnehmen. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder, wenn wir auf den großen Preis von Monaco in Monte Carlo vorausschauen können. Dieser Traditions-Grand Prix der Formel 1. Morgen bzw. Mittwochvormittag, je nachdem, wie das zeitlich alles so einplanbar ist, der Sonderpodcast mit Norman Fischer und mir zur Formel 2. Dann auch ein paar eingehende Informationen rund um diese Rennklasse. Und einstweilen vielen Dank an dich, Christian Immervoll, dass du heute dabei warst.
Bitte gerne.
Und Twitter habe ich erwähnt. Hashtag StartingGridMSP. Komm, Ole, du hast das letzte Wort.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch natürlich der Teil mit Marc Surer. Es kann nur besser werden. Ja, sowohl die Rennen als natürlich auch die Spannung in der Formel 1. Aber ihr könnt ja sowieso eine ganze Menge gucken an den Rennwochenenden. Jetzt bei F1 TV gibt es ja alle Rahmenserien und die sind natürlich auch in Monaco wieder dabei. Das wird ein Fest. Bin sehr gespannt drauf. Letztes Jahr war es ja tricky, sag ich mal. Vielleicht wird es ja dieses Mal wieder ein Klassiker. Vielleicht regnet es ja. Glaube ich jetzt nicht. Aber mal gucken. Es wird auf jeden Fall wieder ein sehr interessantes Rennwochenende in vielen Belangen. Und ja, dann hören wir uns mit der Vorschau da hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.